Herzlich willkommen beim Dicht am Tisch Podcast. Moin Leute, herzlich willkommen hier beim ersten Dicht am Fisch Podcast. Ich bin Christoph und ich werde euch hoffentlich die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre oder Jahrzehnte hier durch diesen Podcast geleiten. Vorab, bevor es hier gleich richtig losgeht, noch ein paar Worte von mir zu dem, was euch jetzt in Zukunft hier erwarten wird. Also wir wollen mit unserem Podcast auf jeden Fall ein authentisches Bild von den Anglern darstellen. Wir wollen keine Werbeveranstaltung sein für Hersteller und Firmen. Wir wollen kein YouTube-Wissen zum 800. Mal wiederholen. Also wir werden euch hier nicht erklären, wie ihr die Faulenzer-Technik richtig macht oder wann ihr am besten eine Meerforelle fangen könnt. Wir werden hier einfach mit den Leuten schnacken und versuchen, ein authentisches Bild von ihrem Leben und ihrer Intention zum Angeln zu vermitteln. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall nicht nur Angelprofis hier am Start haben, sondern auch Leute, die rund ums Angeln irgendwo was mit euch zu tun haben könnten oder die interessant für euch sein könnten. Also das ist uns halt auch wichtig, dass es hier nicht nur darum geht, irgendwelche Leute zu glorifizieren, sondern auch mal Leute zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht sonst nicht so zu Wort kommen, aber ziemlich viel mit dem Thema Angeln oder Fischerei am Hut haben. Jetzt aber endlich zur ersten Episode und zu unserem ersten Gast. Diese Episode heißt Keine halben Sachen mit Freddy Harbord. Wir haben Freddy Harbord eingeladen und mit ihm darüber gesprochen, wie er angelt und was er macht. Und ich bin auf den Titel gekommen, weil Freddy nicht nur keine halben Fische fängt, sondern auch bei der Ködergröße keine halben Sachen macht. Und auch bei den geplanten Trips, die er macht, macht er keine halben Sachen. Also seid auf jeden Fall gespannt, was euch in den nächsten anderthalb Stunden erwarten wird. Noch eine wichtige Info für euch vorab. Dieser Podcast wurde aufgenommen im Dezember 2018 und jetzt ist der Januar 2020, also knapp ein Jahr später. Freddy hat in der Zwischenzeit seinen Sponsor gewechselt und ist jetzt bei Abu Garcia Berkeley. Also wundert euch nicht, falls irgendwelche Markennamen fallen. Die ganze Geschichte ist natürlich schon ein bisschen verjährt. Am Anfang war es auch so geplant, dass Freddy und ich nach dem Podcast noch zusammen fischen gehen. Das hat leider damals nicht geklappt, wetterbedingt war das ein totaler Reinfall. Jetzt in Zukunft wird es auch, wie angekündigt, so sein, dass ich mit den Gästen im Vorfeld angeln gehe, bevor wir was aufnehmen. Also das auch nochmal zur Info. Ich war nochmal mit Freddy los, aber wie und was da ging, das erfahrt ihr am Ende.
So, ich sitze jetzt hier mit Freddy Harbord aus Bremen. Freddy, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf heute für die Session.
Ja, schön, dass du da bist, also dass du dich darauf eingelassen hast, auf unsere erste Probefolge sozusagen. Erzähl den Leuten doch mal ungefähr, wer du bist und was du so machst, für die, die dich nicht kennen.
Ja, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich für das Fischen auf Zander oder Raubfisch. Das ist so das, was ich am liebsten mache, generell mit der Spinnrute angeln. Ich angle nicht so gerne mit Würmern oder Köderfischen, also ich gehe am liebsten wirklich Spinnfischen und da habe ich eigentlich auch keine Limits. Also ich angle alle Fischarten gerne, aber ich glaube fürs Zanderangeln, da habe ich mir so ein bisschen vielleicht einen Namen gemacht, auch wenn ich das selber manchmal gar nicht so gerne sehe oder höre. Aber vielleicht, weil ich es einfach so viel Zeit reingesteckt habe in die Fischerei. Da kennen mich wahrscheinlich die meisten für.
Ach so, ich dachte, wir machen jetzt was über Rotaugen, kapitale Rotaugenstimmen.
Scheiße, ja, nee, da bin ich ja, da bin ich hier falsch. Nein, das ist so gar nicht meine Angelei. Damit habe ich zwar angefangen, so das Friedfischangeln, glaube ich, wie jeder irgendwie mit 4, 5, wo man angefangen hat. Oder das ist auch so die Basis des Angelns. So, ne? Also ich will das auf keinen Fall irgendwie kleinreden. Das muss auch irgendwie mal gewesen sein, so eine Phase, sag ich mal. Ne? Und ja, habe ich auch hinter mir. Du doch bestimmt auch, oder?
Ja. Wer den Brassen nicht ehrt, ist den Zander nicht
wert. Ist den Zander nicht wert. Ja, geil. Ja, eben, muss sein. Ne? Ja, hast du denn hier auch in der Gegend gefischt irgendwo? Bist du, oder?
Ich bin auch Bremer Umländer,
genau,
sozusagen.
Genau, ja, ich auch. Ne? Ja, genau. Norddeutsche.
Ja, Originale.
Ja, geil.
Wie lange angelst du schon? Oder magst du verraten, wie alt du bist?
Ja, also erstmal, ich bin 30 geworden gerade.
Alles Gute nachträglich.
Ja, danke. Und tatsächlich angel ich, seitdem ich 4 bin. Ja.
Junge.
Ja. Ist echt so, gerade laufen ging dann gerade schon. Und dann hat mich meine Tante, ihr Mann, der hat mich zum Angeln gebracht tatsächlich. Der ist dann mal mit mir in Schweden im Urlaub so zum Steg gegangen. Hat gesagt, so, jetzt machen wir was, Bengel. Jetzt gehen wir mal in den Steg ran und angeln mal ein bisschen. Und das Krasse ist, der angelt selber eigentlich gar nicht, ne? Der hat einfach nur so gedacht, ja komm, den Jungen nehmen wir mal mit, der ist gerne am Wasser. Und dann haben wir mit so einer Schnur und so einem Wurm dran halt einfach so zwischen den Stegplanken halt irgendwelche Rotaugen gefangen und Barsche. Ja. Und das war halt das Geilste so, ne? Und seitdem war halt irgendwie alles aus.
Ja, witzig. Ja. Es ist ja oft auch so, dass die Väter angeln oder irgendwie die großen Brüder.
Genau.
Bei mir war es auch nicht so. Also ich bin auch durch meine Kumpels, glaube ich, zum Angeln gekommen.
Ja.
So, ich habe so Kindergartenfreunde, mit denen ich auch heute mit knapp über 30 immer noch befreundet bin, was immer noch meine besten Freunde sind. Und die haben, glaube ich, ein Jahr vor mir ihren Angelschein gemacht und dann habe ich irgendwann nachgelegt. Aber vorher waren wir dann auch immer im Forellenpuff und solche Geschichten. Mhm. Ne? Und Schwarzangeln auf kapitale Klodeckel irgendwie in einem Dorfbach und so. Ne? Also.
Ja, so fängt es halt an. Ne? Also schon, es stimmt auch so, wenn ich in meinem Freundeskreis rumfrage, viele haben halt Familie, die angeln, aber es gibt halt auch echt viele, die einfach so irgendwie ans Wasser gefunden haben, so wie wir dann, ne, über Kumpels oder so. Und das ist ja auch das geilste Hobby dann nachher. Es verbindet einfach so heftig mit vielen Menschen. Also es ist
ja, ich wollte gerade sagen, man kommt rum, man lernt Leute kennen, Länder, Städte, Gewässer. Also es ist schon geil, ne?
Ja, ja.
Wie oft bist du denn heute so am Wasser?
Ich habe letztes Jahr mal nachgezählt. Das waren etwa 80 Tage. Letztes Jahr. Wohlgemerkt war ich da aber auch noch Student. Ne? Das heißt, es war ein bisschen leichter für mich einzuteilen, die Zeit. So, ja. Das wird jetzt ein bisschen weniger, wobei ich schon halt auch gucke, dass ich halt mindestens meine 60 Tage will ich schon auch noch schaffen. Also ich bin viel angeln, aber wenn man jetzt so rumguckt im professionellen Angelsport, glaube ich, bin ich noch jemand, der weniger angelt als viele von meinen Kollegen, die halt irgendwie auch so ein bisschen was mit Angeln am Hut haben, das professionell machen, vielleicht sogar im Sponsoring ein bisschen dabei sind und sowas. Da bin ich, glaube ich, relativ noch wenig am Wasser. Ich kenne viele, die wirklich 3-4 Mal die Woche angeln gehen, aber dann nur eine Stunde so, ne? Mhm. Mal eben nach der Arbeit kurz an den Fluss gehen, ein bisschen werfen. Das würde ich auch gerne machen. Allerdings habe ich aufgrund der Wohnsituation, wo ich jetzt in Spanien studiert habe, in Barcelona oder in Deutschland, wo ich gelebt habe, hatte ich oft nicht unbedingt die Möglichkeit, mal eben loszugehen, weil der Fluss trüb oder die Tide hat nicht gepasst oder. Das heißt, ich bin eigentlich mehr, wenn ich angeln bin, immer 2-3 Tage weg und fisch dann wirklich
gezielt auch
mein,
und geplant.
Genau, meine 12 Stunden, je nach Tageslicht halt, ne? Winter natürlich kürzer.
Ja.
Dann aber wirklich selektiv auf dem Gewässer, wo ich fischen möchte und irgendwo, ne?
Und dann auch gut vorbereitet und so.
Dann auch gut vorbereitet, ja.
Ja, das ist bei mir, seitdem ich meine Tochter habe, zum Beispiel auch so geworden, dass man auf jeden Fall 10-mal mehr darüber nachdenkt, ob ich jetzt wirklich dahin gehe oder dahin gehe.
Weil
man will ja auch effektiv sein beim Angeln und man will ja was fangen. Und wenn dann die Zeit irgendwann weniger wird, ich habe vor ein paar Jahren konnte ich völlig frei drehen, da hat meine Freundin im Schichtdienst gearbeitet oder studiert oder war im Ausland und ich war halt hier alleine zu Hause und konnte machen, was ich wollte, so ungefähr. Und da gab es halt auch gar keine Ruhe und da war alles egal, ne? Und jetzt freut man sich dann, wenn man mal 2 Stunden ans Wasser kommt. So, und dann will man natürlich auch was fangen. Und da denkt man dann ja noch 5-mal drüber nach. Also bist du schon der Typ, der sagt jetzt, okay, ich fahre jetzt morgen, ich fahre nächste Woche, weiß ich schon, ich fahre nach Holland. Da brauche ich jetzt das und das noch, muss ich noch besorgen. So und so gucke ich mir das Wetter an, gucke mir die Strömungen an, die Tiden an, wie es da wird und weiß dann, was ich einpacke, bereite mich auf alles vor.
Genau.
Dann kommt das Boot an Anhängerkupplung ran und dann knallst du los und dann.
Genau, da ich weniger kurze Sessions fahren kann aufgrund der Gegebenheiten und dann dafür eine lange Fahrt mache und halt dann auch am Stück lange oder viele Stunden fische, schaue ich, dass ich so meine Tour lege, wie ich das für mich am idealsten planen kann oder auch wie ich angeln möchte. Wenn ich mit der Fliegenroute auf Hecht fischen möchte, dann fahre ich gerne 400 Kilometer in irgendein Gewässer, wo ich weiß, dass dann das gerade in der Jahreszeit, an dem Wochenende, bei der Wetterlage funktioniert. Also flexibel bleiben ist, glaube ich, wichtig, ne? So, aber die Entfernung spielt für mich erstmal nicht eine so große Rolle, weil ich weiß, es kostet mich natürlich die Zeit, da anzufahren und wieder abzureisen. Aber wenn ich dann 2 Tage wirklich mit dem Kopf komplett beim Fisch sein kann, ist das für mich eigentlich ideal. Und dann macht es mir auch mehr Spaß einfach. Also das ist für mich so das Geilste eigentlich. Ne? So 2 Tage voll, nur mit dem Kopf beim Fisch sein, nicht mehr irgendwie an Arbeit denken oder zu Hause oder die Freundin, die sich gerade langweilt, nee, Handy aus, so einfach nur angeln. Und
ja, ich glaube, das geht vielen so.
Und wenn man weit weg ist, dann ist man auch weiter von dem Zuhause weg irgendwie. Ne?
Ja, stimmt.
Ich glaube, jeder, der schon mal im Urlaub war, der weiß, es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie nach Holland fahre und dann da 3 Tage versuche abzuspannen oder wenn ich ans andere Ende der Welt fahre, so fliege, so, dann ist es halt anders. Ne? Es ist schon so die Distanz von zu Hause weg, gibt auch immer so ein gewisses exotisches Urlaubsfeeling und manchmal müssen es nicht gleich so zigtausende Kilometer sein. Es reicht manchmal schon, wenn man halt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du, Du trinkst jetzt ja keine Cocktails am Eiselmeer oder so.
Nee, genau.
exotisches Feeling am Eiselmeer. Ja. Nee, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber du machst ja auch schon, wir haben ja im Vorgespräch, wir haben ja schon ein bisschen geschnackt, wir waren letzte Woche auch schon mal zusammen fischen. Du bist ja jemand, der sehr geplant an die Sache rangeht. Also du, das ist, glaube ich, auch das, was vielen Anglern nicht fehlt, aber was Leute zu wenig berücksichtigen und was auch ich definitiv zu wenig berücksichtige, dass man die äußeren Gegebenheiten wie Wasserstände, Wassertrübungen und Wetter gezielt mit in seinen Plan aufnimmt. Ne? Also ja. Ich bin halt so oft, dass ich... Du bist ja ein Zanderkönig, sag ich mal.
Naja, also König, ich weiß nicht, aber...
Also du bist ja auf jeden Fall einer der Leute, die einfach riesengroße kapitale Zander fangen und sich da auch ein bisschen drauf eingeschossen haben in den letzten Jahren. Da kommen wir aber noch ein bisschen zu. Und ich bin jemand, der keinen Fisch, glaube ich, mehr hasst als den bescheuerten Zander mittlerweile, weil geil, ich einfach die letzten zwei Jahre zu krankhaft versucht habe, an unseren Gewässern hier, die eigentlich gute Zandergewässer sind, Zander zu fangen. Und es ist einfach... ich mehr geschneidert habe, als dass ich gefangen habe. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend das Revue passieren lasse, ist es halt logisch, ne? Warum ich auch nicht gefangen habe. So, und ich hätte es mir einfach sparen können. Ich hätte auch einfach sagen können, in den 3, 4, 5 Wochen, da ist jetzt Hochwasser, da ist viel zu viel Druck drauf, da brauche ich da und da nicht hinfahren. So, ich gehe Hechtangeln an einem anderen Gewässer oder irgendwas. Ne? Oder ich angel jetzt gezielt auf Barsche. Und das ist das, was ich dieses Jahr gemacht habe, was mir auf jeden Fall auch Freude gemacht hat, weil ich mehr gefangen habe. Aber du bist halt, glaube ich, jemand, der dann einfach sich sagt, so, ja, ist klar, dann fange ich halt da keinen Zander, fahre ich halt dahin und fange da Zander. Ne?
Ja, ja, genau. Aber wie du schon gerade gesagt hast, mit den Barschen zum Beispiel, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, beim Angeln, habe ich ja so ein bisschen mitbekommen, dass du dann derjenige bist, der immer den geilen Barsch dann halt fängt, während die Zanderangler dann halt einfach gar nichts fangen. Das ist, zeigt ja auch, wenn man gerne auf eine Fischart angelt, so wie ich halt auf Zander oder du auf Barsch, dann ist es auch die Fischart, die man prinzipiell eher fängt. Die Wahrscheinlichkeit steigert sich deutlich, ne, den Fisch dann zu fangen, den man gerne ja, fangen möchte. Und der Barsch ist für mich einer der geilsten Raubfische überhaupt. Also es ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der steht jetzt heute auf gleicher Stellenliste wie der Zander. Also sehr, sehr weit oben. Aber ja, du hast völlig recht. Wenn ich Zander angeln gehe, gehe ich Zander angeln. Und dann fange ich tatsächlich auch keine Barsche als Beifang. Ich habe beim Zanderfischen also extrem selten große Barsche als Beifang.
Ja, okay. Wir müssen dazu aber auch kurz sagen, dass du... Wenn du Zander angelst,
genau, dann hängt ein halbes Hähnchen am Haken.
Ja,
genau.
Ja, dann angelst du halt auch nicht mit einem Easy Shiner oder so, sondern dann machst du dir eine Alilette ran, klickst da drei Drillinge ein.
Ja, so eine große Schuhsohle.
Ja, ja, und ja. Also da kommen wir auch gleich nochmal zu, oder das können wir auch jetzt drüber reden eigentlich. Dein Lieblingsfisch, höre ich ja raus, ist der Zander, würde ich sagen.
Ne? Würde ich, ja. Also würde ich, inzwischen gibt es so verschiedene Level, ne? Also ich würde den Zander nicht mehr so hervorstechen. Also die gleiche Frage hätte ich vor 5, 6 Jahren mit ja, definitiv sofort beantwortet. Definitiv okay, Zander, keine Frage. Also ja, auch heute ist er noch auf Platz 1. Aber wie ich schon gesagt habe, ne, Barsch und Hecht, die holen auf bei mir. Ja. Aber ja, sagen wir mal, der Zander ist nach wie vor, so wie eigentlich jeher, der Fisch, der mich wirklich fasziniert.
Wie kommt das? Also ich finde, das sind einfach geile Fische.
Die, ja.
Und es ist auch, wenn man... ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber wenn man mal einen Fisch umhaut und für die Küche mitnimmt, ist der Zander halt ein wesentlich geilerer definitiv. Fisch, definitiv, als ein Hecht. Mhm. Die sind schwer zu fangen, manchmal, aber sie sind einfach so zickig und launisch. Aber vielleicht ist es ja die Challenge, die du brauchst oder warum du den Fisch so liebst.
Ja, ja, also angefangen hat das so, also ich war ja generell, also Hechtfischen war bei mir erst die Nummer 1. Ich habe das Zanderfischen nach dem Hechtfischen angefangen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe einmal einen Kumpel gehabt, der mit mir gefischt hat auf Zander, der mich in Zanderangeln reingeführt hat tatsächlich. Da war ich, glaube ich, 10 ungefähr, 10 oder 11. Und der hat dann tatsächlich so ein richtiges Brett mal gefangen. Der hat einen schönen, so einen 80er Zander dann neben mir schön weggecatcht. Und als das Ding dann im Kescher lag und als dieser bullige, krasse Zander, das war aus dem Penestrom damals, dann einfach im Boot lag. Und das hat mich, also dieser Fisch, diese bullige Körperform, dieses Kraftpaket, das ist ja, den hältst du unterm Bauch und der steht komplett gerade. Jeder Hecht würde links und rechts einsacken, weil das eigentlich nur ein ja, schwabbeliger Schleimfisch ist im Vergleich zu einem bulligen, krassen Zander einfach.
Ja,
hältst du, das ist einfach so der krasse Fisch. Ja, und als ich das gesehen habe, den Fisch, dachte ich einfach nur so, geil, so ein Ding musst du fangen. Ne? Und auch so einen geilen 80er halt. Ne? Und das klappt ja auch nicht immer sofort. Du angelst dann erstmal auf Zander und fängst dann natürlich ganz normal, erstmal kleine. Und dieses Bild von diesem 80er Zander, was da sich in meinem Kopf eingebrannt hat, so, das war dann irgendwie, ja, das ist so ein Fanatismus. Man ist dann so, ja, man will den unbedingt haben, den Fisch, egal was kostet. Man will diesen Fisch. Und dann hat sich meine Angelei dementsprechend auch gewandelt. Dann habe ich wirklich selektiv dann nur auf Zander geangelt und bin diesem Fisch hinterhergelaufen, ne? Bis ich ihn dann irgendwann gefangen habe. Und wenn man einen hat, will man auch noch einen haben. Das wird dann nicht besser. Ne? Ich glaube, das ist wie mit jeder Sucht so, ne? Wenn man erstmal anfängt und drin steckt, dann ja.
Auf jeden Fall. Also
hört das nicht einfach auf so, ne?
Ja, definitiv. Nö, gebe ich dir recht. Also wie groß ist denn dein größter Zander, den du gefangen hast?
Der war jetzt 1,05 Meter. Also das war schon...
1,05 Meter?
1,05 Meter,
ja. Leck mich am Arsch, Alter. Das ist...
Geiles Ding, ja.
Ja, krass. Und den hast du gefangen vertikal oder
pelagisch? Ja, tatsächlich. Oder traditionell am Grund vertikal. Ah, ja. Also ganz normal, ohne Echolot, ohne irgendwas. Zu der Zeit hatte ich noch nicht mal ein Echolot. Da war ich froh, dass ich überhaupt ein Boot hatte, ne? Für ein Echolot hat das Geld auf gar keinen Fall gereicht in der Zeit. Auch Sprit fürs Boot und so. Da hat man getankt und ist man irgendwie im Standgas von Angelplatz zu Angelplatz gefahren, weil das so teuer war einfach. Taschengeld, ne, so für Angeln. Das hat ja eh alles schon so viel Geld gekostet und dann war halt sowas noch nicht drin. Also am Grund ganz normal. Selbstgegossener Gummifisch, alles selbst gemacht. Und da hat er sich das Ding reingelöffelt, der 1,05 Meter.
Ja, crazy. Selbstgemachter Gummifisch
auch. Ja, klar, schon der erste.
Und war das auch schon so ein großer?
Nee, der, ja, jein, sag ich mal. Zu der Zeit hätte ich gesagt, ja, großer Köder, der hatte, glaube ich, 16 Zentimeter damals. Das war so in der Zeit halt auch schon dann ein ordentlicher Happen für Zander, ne? Wenn man so gewohnt ist, so 10 bis 12er Schätz. Der hatte dann schon mal 16, ne? Das war für die damalige Zeit dann schon ein etwas besserer Köder, etwas größerer.
Ja, gut, für die Leute, die dich nicht kennen oder nicht genau wissen, was du machst. Du angelst halt mit 30 cm Ködern auf
Zander. Genau, jetzt würde ich den kleinen Köder, mit dem ich damals diesen Fisch gefangen habe, gar nicht mehr ranhängen. Und da hast du recht. Also für mich ist der kleinste Zanderköder, den ich angel, hat 17 cm. Das ist der Freddy Shad, der kleine. Oder der mittlere, sag ich mal. Und dann, ja, alle möglichen verschiedenen Hersteller, die Köder am Start haben, bis hoch 30 cm. Definitiv. Also Durchschnittsköder hat so, sag ich mal, zwischen 20 und 25 cm, den ich angel.
Krass,
also ja, würde ich schon sagen.
Ja. Echt crazy. Also ich frage mich immer, fängst du weniger dadurch oder fängst du selektiver?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich auch noch nie wirklich ausgeangelt. Also da habe ich gar keine jetzt so eine direkte Antwort drauf. Also ich glaube, also was ich sagen kann, ich bin mir sehr, sehr sicher, sehr, sehr stark davon überzeugt und ich glaube, ich habe auch das so ein gewisses Gefühl bekommen durch das Angeln auf große Zander selektiv, dass man mehr Fische fängt mit großen Ködern, unabhängig vom Gewässertyp. Also ich glaube, relativ egal, wo ich in Europa auf große Zander geangelt habe, mit den großen Ködern selektiert man schon mehr große Fische aus der Masse der Zander raus. Definitiv. Heißt das, dass ein großer Köder immer besser ist? Nein, das heißt es nicht. Heißt es, dass ein großer Köder aber in der Mehrzahl der Tage besser ist? Ja, absolut.
Okay, ja, krass.
Würde ich schon sagen.
Fängst du auch noch einen 60er
Zander? Ja, genau, die Kleinen beißen auch noch auf. Mhm.
Also das kennt man ja eigentlich nur von Barschen und von Hechten, dass die sich halt irgendwas reinpfeifen, was ungefähr vielleicht 3 Zentimeter kleiner ist als die und dann denken die sich gleich, alles klar, baller ich mir rein. Mhm. Aber bei Zandern geht es, glaube ich, den Gros der Leuten eher so, dass sie denken, ich passe mich jetzt mal dem normalen Beuteschema an und das sind irgendwie Grundeln oder Brutfisch oder sonst irgendwas.
Genau.
Und dann fische ich halt zwischen 9 und 15 Zentimetern oder so. Ne?
Ja, nur jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt der heftige Zander einfach, der 1,05 Meter.
Wenn du ja, der 1,05 Meter Zander, bist, so, der mit schlechter Laune keinen Bock hat zu
gar
essen.
Gar keinen Bock hat, ja, erstmal so. Wenn der jetzt ins Restaurant geht, der holt sich auch nicht Fritten, der bestellt das Steak, der holt gleich das dicke, blutige Steak. Dem ist egal, was kostet, der sagt, hier, bring das Steak, Chef, komm her, medium rare. Und so ist der auch im Fluss am Start. Und wenn ich ein 1,05 Meter Zander wäre, würde ich alles andere tun, als Grundeln am Grund zu picken. Ich würde mir den Brassen holen, ich würde mir den Zander holen, ich würde mir auch den Hecht holen, ist mir egal. Ich würde ihn einfach fressen. Ne? So, wenn er vorbeikommt, so kommt auf meinen Platz geschwommen, so ein 40er Hecht, ja, das ist dann mein Abendbrot oder mein Mittagessen. Ne? Und genau darauf setze ich eigentlich auch, wenn ich mit großen Ködern angel. Also, dass der Zander halt wirklich sagt, alles klar, statt halt 10 Grundeln picken, picke ich einmal und dann aber auf den größeren Beutefisch. Und das ist aus meiner Erfahrung auch biologisch gesehen so ein bisschen auch die Stärke des Zanders, sich anzuschleichen und einen großen Fisch zu überwältigen. Also, das machen die schon gerne auch, ne?
Ist das Gewässer abhängig? Also, weil ich habe letztes Jahr zum Beispiel in der Weser einen 69er Zander gefangen. Den habe ich umgehauen, für die Küche mitgenommen. Und da habe ich den Magen aufgemacht, weil es mich natürlich interessiert hat, was da abging. Und meine Kumpels sagten auch gleich so, ja, los, mach mal auf das Ding. Und da habe ich 9 Fische im Magen gefunden. Und das waren, ich glaube, 6 Grundeln, 2 Barsche und ein Zander. Ein kleiner, und die waren alle nicht länger als 10 cm.
Genau, also was ich sagen würde, ist, dass es zwei verschiedene Stämme von Zandern gibt. Also du hast einmal die kleineren Fische, also ich will nicht Stämme sagen, aber ich will Gruppierung sagen. Also einmal die kleinen Fische bis, ich sag mal so 70, ohne jetzt zu sagen, dass 70...
Nein, kleine Fische ja, also,
70. Nein, man muss ja gucken, wenn man jetzt, man geht ans Maximum. Man sagt jetzt, ein Zander so Maximum wird vielleicht 1,10 Meter.
Ja.
Und jetzt guck mal so irgendwie Richtung Hälfte, ja, dann sind wir halt irgendwie da in dem Bereich, ne? 50, 60, 70, so irgendwo in dem Bereich gibt es eine biologische Grenze, definitiv, auch altersmäßig gerechnet. Und das ist in meiner Erfahrung, kleinere Zander fressen auch eher kleinere Köder. Das heißt nicht, dass man die nicht auch mal auf den großen kriegt, aber sie sind eher darauf spezialisiert, halt Grundeln picken und kleine Fische picken.
Ja.
Und beim 70er Zander, da fängt es an, sich so ein bisschen halt zu unterscheiden, ne? Die werden ab 70, ich sag sogar eher ab 75, fangen die an, biologisch sich anders zu verhalten. Und richtig großer Zander, der irgendwie 85 plus hat, hat immer ein anderes Verhalten wie ein 50er Zander. Das sind also nicht einfach der gleiche Fisch, nur größer. Es ist schon wirklich auch ein anderes Verhalten, was so ein Fisch hat, in meinen Augen. Ne?
Ja.
Und das macht dann auch für mich das Zanderangeln so geil, dass man halt selektiv sagen kann, ja, ich angle selektiv auf Zander, aber halt selektiv auf große Zander. Und das ist halt ein anderes Angeln. Also ein bisschen angepasst, andere Köder. Ne?
Ja, so, definitiv.
Und die großen Zander hauen sich also ganz besonders große Köder rein. Trotzdem kann man natürlich auch mit einem kleinen Köder mal einfangen.
Das ja, ist keine klar. Frage. Das ist halt immer noch Angeln.
Das ist immer noch Angeln, genau. Es gibt ja keine, ne, so kein Schwarz und Weiß. Das ist einfach, man muss es am Ende auch probieren und auch sein Ding finden. So, es muss ja auch Bock machen. Ne? Wenn man halt das Scheiße findet, mit großen Ködern zu angeln, dann macht man das ja auch nicht. Man muss es ja auch geil finden. Und mir macht es halt Bock. Ne? Der Biss ist meistens ein bisschen härter. Ich weiß, ich bin mit dem Gefühl immer beim dicken Fisch dabei. So, wenn ich einen kleinen Köder dran habe, dann ist das für mich so, ich fühle auch schon gar nicht, dass gleich ein großer beißen kann. Das ist so für mich, weiß ich nicht, ich angle dann auf Barsch halt, ne? Oder ich weiß nicht.
Ich fühle, wenn ich kleine Köder fische, hey, hoffentlich fange ich heute mal was.
Ja, fange ich überhaupt was, ja.
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 Okay, was ist denn so dein Lieblingsköder, wenn du auf Zander fischst?
Wenn ich auf Zander fische, würde ich sagen, dann ist es der Pelagic Shad. Wobei ich drei Lieblingsköder habe, die alle relativ ähnlich sind. Ne? Der Freddy Shad ist der Universalköder. Dann der Pelagic Shad ist ganz ähnlich. Der ist ein bisschen größer, deswegen ist es heute mein Lieblingsköder, einfach wegen der Größe. Den gibt es in 25 cm. Das ist einfach mein Standard-Zanderköder. Also Freddy Shad, Pelagic Shad und dann die Harry Mary. Das ist halt so ein Fransenköder. Ne?
Ja.
Die drei, würde ich sagen, die rocken das Game.
Ja. Krass.
Ja, du bist ja auch DJ, hast du mal gesagt. Ne? So, das sind halt die drei Platten, die du auflegst, wo die Leute abgehen.
Ja,
das sag ich so bei Ködern.
Stimmt, das ist ein schöner Vergleich.
Die drei Dinger, die musst du halt dann irgendwie...
Ja, das stimmt.
...müssen in der Box sein, ne?
Ja, habe ich auch tatsächlich.
Hast du auch bestimmt auch.
Aber ich habe keinen Pelagic Shad, glaube ich. Ich habe einen kleinen Freddy Shad. Ich glaube, den kleinsten, den es gibt.
Ja.
ich weiß gar nicht, ob es ein Freddy Shad ist. Den habe ich mal von meinem Kumpel bekommen. Und ich habe Harry Marys auf jeden Fall.
Ja.
Aber das ist alles so Kindergartengröße, so, ne? Also, wenn ich meine Vertikalbox mir angucke, so ist da, glaube ich, kein Köder länger als 16, 17, vielleicht 18 Zentimeter. Ich glaube, bei den meisten Leuten, mit denen ich angeln gehe, sieht das ähnlich aus.
Ja.
So. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt nach den Gesprächen mit dir mir auch mal irgendwie eine Adilette daran hängen, einen Flip-Flop von meiner Freundin oder so.
Ja.
Und das damit probieren. Also es ist halt schon crazy, das so zu hören, weil es gibt ja viele Leute, die Big Baits werfen auf Hechte, das ist halt klar, da weiß man halt, ne, so ein Hecht, vielleicht ist der Hecht auch ein inflationärerer Fisch als der Zander, so, weil der halt eher so Kneipenschläger-Attitüde hat und sich denkt so,
Kneipenschläger-Attitüde.
Ja, der denkt sich halt so, geil, Alter, da schwimmt was, das ist voll groß, geil, das knall ich mir rein, so egal, ob ich das jetzt schaffe oder nicht.
Ja.
Weil wenn ich mir angucke, was ich für kleine Hechtfritten gefangen habe auf Köder, die halt so groß waren wie die ungefähr, ja, klar, ist das logisch, ne? Aber ich finde, es kostet mich immer noch Überwindung, auch auf Hecht Big Baits zu werfen, weil ich einfach mehr Hechte auf kleinere Köder gefangen habe als große.
Mhm.
Aber das ist was ich mir für die nächste Raubfischsaison auf jeden Fall mal vornehmen werde, dass ich definitiv größere Köder fischen muss einfach.
Ne? Ja, für Zander, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, was man halt, oder was viele Leute auch abschreckt, ist, die probieren dann mal größere Köder aus, aber wählen vielleicht auch nicht unbedingt den richtigen großen Köder. Für mich ist zum Beispiel auch ein Unterschied. Ein großer Köder beim Hechtangeln ist ein ganz anderes Modell als zum Beispiel beim Zanderangeln. Ne? Zanderköder sind eigentlich eher ein bisschen schlank. Und,
ja.
Und Hechtköder sind ja immer so diese heftig dicken, breiten Profilköder.
Ja, genau.
Das ist für Zander zum Beispiel gar nicht so gut. Ne? Und ja, ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen als Angler versuchen, so einen Kontrast zu setzen. Ne? Wenn also 90% der Angler halt irgendwie beim Hechtangeln richtig große Big Baits angeln, dann musst du halt derjenige sein, der halt hingeht und sagt, nee, so, ich angle jetzt hier meinen Barschköder, mache ein Steiferfach rauf und angel damit auf Hecht, so, weil ich damit halt einen Kontrast setze zu den 90%. Und wenn jetzt in der, was weiß ich, Weser, Elbe oder Rhein 90% der Zanderangler halt irgendwie 12 bis, weiß ich nicht, 14 Zentimeter angeln, dann musst du halt der Typ sein, der sagt, so, ich angle entweder halt noch kleiner oder halt noch viel, viel größer, um vielleicht den einen großen Superfisch doch zu kriegen, den man so als Normalo nicht fängt.
Ja, ne? Ist richtig, auf jeden Fall. Also diesen Sommer war es, haben wir den ganzen Tag mal vom Boot geangelt. Das war unser Saisonabschluss sozusagen, bis mein Kumpel sein großes Boot reingeholt hat. Und da haben wir gezielt Stellen angefahren, die ich vorher lange, lange ausgeguckt habe mit tiefen Karten von dem Gewässer und so weiter und so fort. Und habe dann total professionell GPS-Wegmarkierungen gesetzt und so weiter. Und wir sind echt gezielt Spots abgefahren und haben auf Zander Barsch geangelt und haben bis auf ein paar kleine Barsche nichts gefangen.
Ja.
Und dann sind wir nochmal zu einem tiefen Loch gefahren. Und da kommen wir vielleicht jetzt auch zu dem Punkt, wo du eben drüber geredet hast, dass die Zander ab einer gewissen Größe sich unterscheiden von den anderen Zandern. Das heißt, wenn man an dem Tag halt keine normalen Zander, so nenne ich sie jetzt mal, fängt, fängt man vielleicht dann aber den großen. Und dann sind wir halt an ein Loch gefahren, was 8 Meter war, und der restliche Bereich darum war irgendwie 4 Meter. Und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause und fischen mal das Loch ab, so, und werfen das ab. So. Und dann hat mein Kumpel halt einen 7 Zentimeter Köder, den er zu Hause in Paprikapulver und Knoblauch eingelegt hatte, am Dropshot-Rig da durchgezogen und hat einen 86er Zanderbullen gefangen. So, ne? Und das war es aber an dem Tag auch. Ne? Also wir haben nicht keine anderen Zander gefangen, wir haben halt nur diesen einen großen gefangen.
Ja, ne? Ja. Das,
das unterstreicht ja vielleicht ein bisschen das, was du eben gesagt hast, dass die Fische sich auch vom Beißverhalten und von der Laune und sowas unterscheiden. Und wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen, wenn wir noch zusammen fischen gehen, dass du nicht das Gefühl hast gerade, dass die Wetterlage zu Großzandern passt an den Spots, an denen du jetzt fischen würdest. Und
genau.
Das ist halt auch wieder dieses Vorbereitungsding. Ne? Also
genau.
Man kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt los und fange einen großen Fisch an meinem Hausgewässer, sondern die äußeren Umstände müssen halt einfach passen. Und
genau.
Ich glaube, es ist manchmal einfach geiler, sich eine Pizza zu bestellen und ein Bier aufzumachen, als angeln zu gehen. Naja, weiß ich nicht.
Ich wollte gerade zustimmen und dachte so, nee, scheiße, eigentlich Quatsch.
Nee, aber,
nein, aber ich weiß, was du meinst. So,
anstatt jetzt irgendwie irgendwo hinzufahren und sich bei geilem oder bei Scheißwetter halt irgendwo hinzustellen und zu angeln und eigentlich zu wissen, die Umstände sind so kacke, dass ich wahrscheinlich schneidern werde. Und dann schneidert man auch, anstatt den Grill angemacht zu haben und sich ein paar Bierchen reinzuklingen.
Ne? Ja, man fängt ja auch an, sich irgendwann selber dafür zu hassen. So, ne? Man will halt unbedingt dann irgendwie irgendwas erzwingen, was man gar nicht unbedingt erzwingen kann. Viele Sachen sind einfach nicht in unserer Kontrolle. Wir wollen das gerne kontrollieren, mit Zwang irgendwie jetzt einen großen Fisch fangen. Aber so läuft es halt einfach nicht. Ne? Man kann,
nee, gar nicht.
Man kann halt irgendwie dafür arbeiten und was dafür tun und so. Ne? Aber ist ja auch nicht so, man sagt einfach, ich will jetzt unbedingt reich werden, und man macht aber irgendwas total Doofes, was überhaupt nicht funktionieren kann, und dann, ja, dann klappt es halt auch nicht. Ne? Und wenn man jetzt einen fetten Zander fangen will und man geht bei total bescheuerten Bedingungen an einen scheiß Platz, ja, und angelt einen scheiß Köder, dann ist klar, dass das halt nicht funktionieren kann. Ne? Und auch wenn ich einen geilen Platz und einen geilen Köder aber trotzdem bei einem scheiß Wasserstand oder schlechtem Wetter befische, dann weiß ich, heute weiß ich, wann ich angeln gehen muss und wann nicht. Ne? Das heißt nicht, dass das dann immer stimmt, natürlich nicht. Ne? So, man ist ja auch kein Hellseher, aber wenn man irgendwie mal so ein bisschen Statistik geführt hat über seine Fänge, dann hat man irgendwann so ein gewisses Bild von der Situation und sagt so, also bei dem Wasser.
Hast du ein Fangbuch?
Ich habe das mal ganz kurz gemacht, aber ich finde das irgendwie auch total albern gleichzeitig wieder.
Ja, genau.
Schreibst du das wie so ein Tagebuch da rein, so, oh, Wasser 4 Grad, der Platz, wie war das Licht und so.
Ich habe es mal auch gemacht,
am Ende,
eine
Netzkarte
sogar, ja, und mir die Standorte markiert, wo ich gefangen habe,
ja,
und dazu geschrieben habe, auf was für ein Köder, wie das Wasser war, wie das Wetter war.
Also meine ehrliche Meinung dazu ist, ich glaube, die Intention, dass man so ein Ding erstmal hat und führt, ist erstmal total gut, weil man erstmal überhaupt da trainiert wird, darüber nachzudenken, was für Tage, was für Situationen waren das jetzt gerade, in denen ich gefangen oder auch nicht gefangen habe. So gesehen ist ein Fangbuch geil, weil man erstmal anfängt zu denken. Das ist schon mal Schritt 1. Dass man auch schon mal nachdenkt, ne?
So. Ja, ja.
Und nicht einfach nur reproduziert, was man falsch gemacht hat. Aber dann im Endeffekt ist, glaube ich, Angeln auch ein Gefühlsding und eine Intuition, die man haben muss. Und das kann dir auch kein Fangbuch oder irgendein Wetterfrosch oder ein Wetterbericht auch geben. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und deinen Kaffee trinkst und Luft schnupperst, dann muss die Luft nach Fisch schmecken oder sie schmeckt eben nicht nach Fisch. So, und das zu riechen geht auch, glaube ich, irgendwann einfach nur ohne Fangbuch. Das ist ein Gefühlsding, was man vielleicht auch schlecht beschreiben kann. Einfach so, wenn man das jetzt so in so reinspricht, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, jeder Angler, wenn der morgens aufsteht und ein geiles Gefühl hat, meistens sind das doch auch die Tage, wo es irgendwie auch geil läuft.
Ja, macht, oder? Definitiv. Ja, gebe ich dir.
Ist vielleicht Psychologie, recht, nee, dass man dann auch geiler angelt, aber wahrscheinlich ist es das. Ne? So, man ja, man redet sich das halt mega ein. Oh, heute voll geil. Man macht sich gleich den geilsten Köder ran. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. So, ne? Es ist irgendwie doch... Diese Magie des Angelns spürt auch jeder, wenn man morgens aufsteht und man ist, egal auf welche Fischart, egal an welchem Gewässer, wenn ihr sagt, ey, heute knallt, dann sind das oft die Tage, wo es halt irgendwie abgeht. Und ich glaube, dass die Fische, worüber ich mich am allerhärtesten gefreut habe, waren irgendwie nicht besonders große Zander oder besonders große Hechte oder was auch immer, sondern es waren immer die Tage, wo man irgendwie gesagt hat, ey, guck mal hier, Kumpel, Alter, hier in 2 Stunden der Spot, ey, der bringt eine Kanone, 100%. Und dann fährst du dahin in 2 Stunden der Spot und dann kommt die Kanone. Ich glaube, das ist doch das Geilste,
ja, oder? Ja, das ist so, mega. Das hatte ich letzte Woche, ja.
Ja, wobei letzte Woche, wo wir angeln waren, da hast du eine Wollankrabbe und eine Muschel gefangen.
Ja, ich habe mich aber entschneidet. Ich habe Biomasse aus dem Wasser. Gut, du hast nichts gefangen.
Ich habe nichts gefangen, würde ich sagen. Ja, gar nichts.
Ich war mit einem Kumpel an einer Stelle, wo wir schon oft fischen waren, die total nach Fisch riecht, aber nicht viel Fisch gebracht hat. Und dann waren wir an diesem Tag, habe ich gesagt, ey, die Bedingungen passen jetzt ganz geil, lass uns da hinfahren. Wir kamen am Wasser an, es war trüb, das erste Mal seit langer Zeit. Und ich habe gesagt, Digga, ich angel nicht mehr auf Zander, das ist scheiße. Bitte mach den ersten Wurf. Und er macht den ersten Wurf und fängt einen Zander sofort. So, ne? Aber das war halt genau auch das Ding. Und da haben wir uns halt so mega über diesen Fisch gefreut, einfach weil das ist genau das ist, was du sagst. Ne? Wenn du halt so eine Intuition hast und es knallt an dem Tag oder an der Stelle mit dem Köder, das ist das Geilste, was es gibt. Ne?
Definitiv.
Wie groß war denn dein größter Fisch, den du bis jetzt gefangen hast?
Größter Fisch? Ja, das war tatsächlich der Mandarinenwels, den ich gefangen habe. Der war mit Abstand der größte. Den habe ich zwar nicht gewogen. Mein Kumpel Axi, der dabei war, der meinte irgendwas zwischen 90 und 100 Kilo. Und dann war das Ding halt ein Mandarinenwels, was ja auch schon mal so, das war der Weltrekord einfach. Ne?
Krass,
der krasseste Wels, der je gefangen wurde in der Farbe. Ich habe mit ein paar Kumpels gesprochen, mit dem Stefan, mit dem Zeus also, und habe rumgefragt, ey, überlegt mal, gab es irgendwo einen größeren, und keiner konnte wirklich was sagen. Ich glaube, das ist wirklich der größte gewesen. 2,51.
Leck mich am Arsch.
Auf die Spinnrute, und das Ding war so gelb wie eine Banane.
Auf Spinnrute? Ich hätte gedacht, du hast irgendwie einen Klodeckel am Stein ins Wasser geworfen. Schön, und dann.
Nee. Ich habe tatsächlich noch nie einen Wels auf Livebait gefangen. Ich habe 5 Jahre da gelebt, aber ich angel nicht mit irgendwas, was schon mal gelebt hat.
Sehr gut, krass.
Ja, ich habe den Gummifisch da reingeworfen und nach das Ding da drauf.
Aber du hast gezielt auf Wels geangelt
auch. Ich habe gezielt auf Wels geangelt und der Fisch war, muss ich sagen, auch Glück. Ne? Dass der jetzt gelb ist oder schwarz oder was auch immer, ne? Das ist Glück, fertig.
Und hast du an dem Tag diese Intuition gehabt, es knallt?
Das war die allerkrasseste Story überhaupt, weil ich wollte eigentlich gar nicht angeln gehen. Ich hab tatsächlich den Abend davor habe ich eine mündliche Prüfung in der Uni gehabt. Und 2 Tage danach hatte ich die nächste. Das heißt, ich hätte eigentlich lernen müssen den Tag, wo ich diesen Fisch gefangen habe. Und nachdem ich diese Prüfung hinter mir hatte, habe ich meinen Dozent gefragt, also geguckt, Daumen hoch, Daumen runter. Er durfte ja kein Ergebnis sagen. Und er hat nur gesagt, Freddy, du solltest dir morgen einen schönen Tag gönnen. Was für mich hieß, Freddy, geh jetzt nach Hause, nimm deine Spinnrute, fahr 200 Kilometer mit dem Auto nach Mequinenza, geh morgen angeln. Und genau das habe ich dann gemacht. Und ich habe tatsächlich, das war für mich auch einer der krassesten Storys so beim Angeln, ich bin dann nach Mequinenza gefahren, habe dann erstmal einen Cuba Libre getrunken auf die Prüfung mit meinen Jungs in Spanien und bin einfach schlafen gegangen, ganz zufrieden, und habe nicht geplant, was ich am nächsten Tag angel. Und ich bin morgens aufgestanden und ich hatte 3 Optionen, die realistisch waren. Die eine Option war Hechtangeln an meinem Lieblingssee in Spanien. Die andere Option war Zanderangeln an dem See lokal in Mequinenza. Und die dritte Option war Welsangeln im Fluss, im Sinker. Und ich bin aufgestanden und ich habe gesagt, ich entscheide das morgens mit dem ersten Licht. Dann bin ich also raus aus der Hütte bei Olli, bei meinem Kumpel, der mich da fast wie ein Sohn da aufgezogen hat in Spanien, sag ich mal fast. Und dann bin ich aufgestanden, bin raus, habe einmal kurz Luft geschnappt und habe gesagt, was machst du heute, Freddy? Und dann habe ich gesagt, geil, heute gehst du Wels fischen. Ich habe heute Bock, Wels angeln. heute das knallt. Gefühl gehabt, reines Gefühl. So, und dann nicht mehr weiter drüber nachgedacht, in den Schuppen gegangen, zack, eine Spinnrute geschnappt, einen Gummifisch. Mein Kumpel angerufen, hat gesagt, komm, lass eine Drift machen mit einem Gummiboot. Gummiboot in den Fluss getreten, das Ding runtergedriftet, ja. Und dann ging es auch nur ab. Gleich irgendwie drei Fische und der letzte war dann der gelbe
Endgegner.
Endfisch.
Ja,
Endfisch, krass. Ja. Unglaublich, aber einfach auch so ein Gefühlsding. Ja. Ne? Ich hätte auch sagen können, ich gehe Hecht angeln und ich hätte diesen Fisch nie gefangen, nie. Und auch nie mehr in meinem Leben, weil so ein Ding fängst du nicht zweimal.
Ja, krass. Ja, auf jeden Fall. Schön gesagt auch. Ne? Ja, definitiv recht. Wichtig, witzig. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, du magst Zander, du angelst ausschließlich mit Kunstködern. Sag mal, was war denn so, also wir haben jetzt gerade viele Erfolgsstorys vom Wasser gehört, ne?
Ja.
Was war denn so dein beschissenstes Angelerlebnis, wo du sagen würdest, Alter, was für eine Scheiße?
Boah, da waren echt viele, ne?
Also ich finde, verlorene Fische zählen jetzt nicht.
Nee, die zählen nicht. So, das ist ja was für, so das ist ja so das Normale, ne?
Genau.
Die normalen Geschichten nicht. Also ich glaube, eine Scheißgeschichte war einmal, wie ich fast mit meinem, also mein Boot einmal abgeschossen habe, an der Trailerrampe. Das war mittelmäßig. Da habe ich in Spanien an so einer Rampe, wo man eigentlich gar nicht trailern kann, so ganz wild im Gebirge halt, irgendwie ganz steile Hänge und so. Da bin ich einmal mit dem Auto, mit dem Boot abgerutscht vom Hang. Da hat nicht viel gefehlt. Da ist das, also ist dann auch der Hänger tatsächlich vom Auto, hat sich gelöst und ist vom Auto, also ab und ist also mindestens 40, 50 Meter den Steilhang runtergeflogen, das Boot mit dem Hänger Richtung See und ist auch von diesem Hang dann irgendwie abgekommen ins Geröllfeld rein. Und das Boot hat es echt überlebt. Also das Boot ist ungelogen, einen halben Meter von der Wasserlinie von diesem Stausee ist das Boot mit Hänger stehen geblieben. Im Geröllfeld, also in den Steinen drin. Der Hänger war ein kleines bisschen verbogen, das konnte man aber reparieren. Aber wäre dieser Hänger 50 Zentimeter weiter gerutscht, dann wäre der in diesen Stausee reingeknallt, das ganze Boot mit Hänger. Und es wäre auf jeden Fall alles weg gewesen, also definitiv. Ne? Und das Auto war danach auch also im Hang halt festgefahren und so. Das war das da rauszukriegen, da kamen dann noch irgendwelche... Ja, da kam da noch so eine Russengang, irgendwie fünf Leute kamen da an und haben mir da irgendwie das Ding da wieder rausgerissen mit dem Auto. Also Riesenaktion, total.
Also was hast du denn gemacht? Hast du das Boot in den See geschmissen dann und dann irgendwo hingefahren und dann
genau,
nochmal rausgeholt?
Und dann nochmal woanders rausgeholt. Genau, wir haben den per Hand den Trailer rausgetragen. Ich bin Gott sei Dank mit meinem kleinen Boot immer in Spanien unterwegs. Ne? Das ging halt also dann, den Hänger haben wir per Hand rausgetragen bekommen aus dem Steilhang. Und also das war eine Scheißaktion. Da habe ich auch echt so gedacht, so Freddy, da hast du richtig verkackt irgendwie. Das war irgendwie eine 6-. Der Angeltag war auch dann immer so ein bisschen irgendwie, ja, wie so ein leichten Schock auch von der ganzen Aktion. Also das war irgendwie nicht geil.
Ja, ja, Boot verlieren ist nicht so geil.
Nee, ist überhaupt nicht geil. Und das ist auch so eine Sache, da denkst du so, Mann, ey, das brauchst du nicht nochmal. Dann eine andere krasse Geschichte. Wir hatten einmal einen harten Unfall gehabt beim auf einer Angeltour. Wir wollten zum Penestrom, zum Jerkbait fischen auf Hecht und halbe Strecke gab es einen schweren Autounfall mit 120 in die Leitplanke, mit überschlagen und auf dem Dach landen. Und
euer Auto?
Unser Auto, ja. Also haben uns richtig das ganze Auto komplett zerwichst. Also die Kiste war ja Totalschaden. Alles, was im Auto war, war Totalschaden. Also die Spinnruten lagen auf der Autobahn verteilt und es hat sich keiner verletzt. Ne? So, und krass. Das Heftigste war, wir sind aus diesem Auto ausgestiegen, haben alle überlebt und alles gut, ne? Auch mega Glück einfach. Und wir waren zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, viel krassere Angler als heute, also viel verrückter noch. Man wird ja mit 30 dann auch ein bisschen schon mal ruhiger wieder und ne, so rational so ein bisschen halt. Ne? Aber in dem Alter haben wir dann echt noch probiert irgendwie, ob wir mit dem Taxi vielleicht noch weiterfahren können, noch zum Angeln und so. Ne? Und
geil.
Und wir haben halt sofort überlegt, Leihwagen und kommen, ne, so.
Ja.
Eine Spinnrute war noch heile und so, kommen, wir leihen uns da welche, wir fahren jetzt noch weiter und ne, das geht schon und so. Bis wir dann halt mal zu Hause bei der Mutter angerufen haben und dann nur Fotos vom Auto und die hat gleich gesagt, ey, spinnt wohl, wir holen euch jetzt ab. Ne? Und dann hat man auch realisiert, dass es eigentlich so das Angeln gerade das Unwichtigste als Thema war. So,
ja,
ne? Aber
krass,
ja, das war auch eine richtige... Ja, so eine Sache, die brauchst du einmal vielleicht, ne, um vielleicht auch so deine Erfahrung zu machen, aber auf keinen Fall nochmal.
Witzig, möchtest du Werbung für das Auto machen? Was für ein geiles Auto ist das, dass ihr da
ja, das war ein Opel Astra. Ich glaube, das war aber so ein altes Ding, ne, so ein richtig alter Stahlkasten einfach, so ein uraltes Modell von meinem Kumpel. Und ich glaube einfach auch der Unfall, das war garantiert auch irgendwie Stoßdämpfer kaputt oder so. Also normal war das auch nicht, dass das einfach so ausgeschert ist, das Auto, bei eigentlich gar keiner großen Sache, ne? Einfach
ja, nichts. Krasse Scheiße, ja, auf jeden
krasse
Fall.
Krasse Scheiße, ja, ja.
Ja.
Ne? So Fahrfehler, also nicht irgendwie Blödsinn gemacht, ne? Einfach passiert.
Gibt es irgendwie was beim Angeln für dich gar nicht geht? Also wo du sagst, macht ja, man nicht oder.
Ja, da gibt es eine ganze Menge für mich. Also primär würde ich sagen, eine Sache, die mich wahnsinnig macht. wenn man mal einen Fisch im Ausland zurücksetzen muss oder möchte, etc., etc., oder in Deutschland oder was auch immer, das Hobbyangeln oder es muss eine gewisse Naturverbundenheit muss da sein. Also du kannst einen Fisch nachher zum Beispiel für ein Foto oder etc. Nicht lange oder quälend irgendwie mit irgendwelchen Fotosessions machen. Das macht mich wahnsinnig. Ich höre immer wieder Angler, die sagen, ja, Catch and Release, aber dann die Art und Weise, wie es betrieben wird, macht mich verrückt. Also das, du musst einen gewissen Respekt vom Fisch haben. Ich glaube, das ist mir auch wirklich wichtig, sage ich mal. Ne? Wenn ich jetzt mit Leuten fische und ich sehe, da passt irgendwas nicht mit Respekt zum Fisch, zur Kreatur, also sprich, der Fisch wird gesehen als ein Ego-Shot halt, ne, so, man will halt den Fisch haben und findet es halt irgendwie geil, okay, jetzt ein Foto zu haben, aber der Fisch an solches ist egal und wird dann irgendwie reingeschmissen ins Wasser oder irgendwie sowas, ne, da werde ich echt wahnsinnig. Also das macht mich verrückt. Ich habe kein Problem, den Fisch irgendwie zu essen. Ich esse selber liebend gerne Zander. Ich nehme ja auch mal mit und alles, ne, auch in Holland und überall, wo ich da fische oder in Spanien, ist das auch alles ja okay, aber es macht mich verrückt, wenn Leute mit der Kreatur Fisch scheiße umgehen.
Ja.
Werde ich echt wahnsinnig.
Ja, das ist auch richtig so.
Also, Angeln, echt, da habe ich echt ein Problem, da werde ich echt komisch.
Ja, das verstehe ich. Also ich habe da auch eine sehr, also ich habe, glaube ich, genau die gleiche Meinung wie du, weil es gibt ja auch viele Angelarten, sage ich mal, die, also ich will jetzt eigentlich nicht das Catch-and-Release-Fass aufmachen.
Nee, auf keinen Fall.
Das ist auch, aber es gibt ja Angelarten auf bestimmte Fischarten, ohne dass ich jetzt irgendwen da jetzt nenne oder so, die eigentlich darauf hinaus sind, dass du nur Fische fängst, die du hinterher definitiv zurücksetzen wirst.
Ja.
Und es gibt dann ja auch Leute, die das nicht machen, mal so nebenbei, sondern die das nur machen. Mhm. Die Fische anbinden, die Fische hältern.
Sowas meine ich,
genau. Bis das Licht da ist und so weiter,
genau,
und so
fort. Genau, sowas meine ich. Das sind die Sachen, die
Das sind halt auch Sachen, wo ich sage, ja geil, ihr schreibt euch Catch and Release auf die Fahne irgendwie, ne, und setzt die Fische zurück und seht das so als Lifestyle an, aber ihr geht halt nur angeln aus Ego-Gründen, weil es euch Spaß macht, ohne einen ersichtlichen Grund, den Fisch hinterher zu verwerten. Also klar macht das Spaß, Barschfrequenz zu angeln, und klar schmeißt du dabei jeden Fisch zurück, bis auf einen vielleicht.
Ja.
Ne? Und klar, jemand, der Profi-Angler ist, so wie du, der fängt halt auch mehr als die 2 Zander, die er am Tag fangen darf. Mhm. Aber solange man guten Gewissens sagen kann, ich hau da auch mal einen um, genau, und nehme den mit und esse den, ist es für mich halt alles safe. Ne? Aber alles, wenn ich halt cool, nur darauf aus bin, irgendwie für Tausende von Euro Equipment habe oder was weiß ich, wohin fahre und dann tagelang irgendwo im Wasser sitze und nur angel auf eine Fischart, die ich hinterher wieder zurücksetze, definitiv zurücksetze, die oder auf nicht verwertbare Fische angel, weil niemand will einen 40 Kilo Fisch essen oder niemand will einen 2 Meter Fisch essen oder so. Ne? Das brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Natürlich setzt man so einen Fisch zurück und natürlich setzt man auch einen 90er oder einen 80er Zander eigentlich zurück. Aber dann nur drauf zu fischen, ist halt schon eine harte Nummer, finde ich manchmal. Ne? Da finde ich es ja auch schön, dass mal jemand klar auch diese Respektsache.
Das ist, glaube ich, der Punkt, den man, so, ne? Welchen Weg man für sich halt auch rechtfertigt. Und das kann ja der eine oder der andere extreme Weg sein. Das ist mir persönlich egal. Aber Respekt vom Fisch muss in jedem Fall da sein. Auch wenn ich einen Fisch mitnehme, gibt es einen Unterschied, ob ich den Fisch einfach in die Plastiktüte reintue oder ob ich ihn vorher ganz normal, ne, artgerecht halt töte und dann zum Essen mitnehme. Das ist, glaube ich, das Ding mit Respekt. Und das muss jeder Angler haben. Und Gott sei Dank sehe ich auch gerade so in der jungen Generation, dass das immer besser wird. Ne? Also erstmal Thumbs up. So. Das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Es wird ja geiler, ne? Wird besser. Ich glaube, das ist früher schlechter gewesen, schlimmer gewesen so mit der Fischbehandlung. Das geht heute auch durch Social Media. Leute sprechen mehr drüber. Und, ne?
Ja, wobei ich auch glaube, dass dieses Social Media Thema ein Thema ist, dass man viel angelt nur noch fürs Foto, ne? Oder fürs Video oder für die Instagram-Story. Und das gerade bei diesen Geschichten, ne? Denn
auch
hier schüttel ich den Fisch mal und stell mal den Kamm auf und so. Und ich habe gestern Abend dir ja ein Foto geschickt, dass ich mir in der Vorbereitung auf heute noch alte Freddy Harbord-Videos auf YouTube angeguckt habe. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, okay, du warst auch viel mit so Leuten wie Burger Dormeier angeln, die meiner Meinung nach auf jeden Fall auch Leute sind, die wirklich wissen, was sie da tun. Und für Fisch und Fang unterwegs, wo man auch weiß, die machen jetzt keinen Scheiß und die haben ja eine journalistische Verantwortung dahinter.
Genau.
Aber mir ist halt wirklich aufgefallen, du holst einen Fisch raus, du freust dich ehrlich darüber, und der war aber ruckzuck wieder weg. Der war ruckzuck wieder im Wasser. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass du lange da den Fisch schüttelst und hier stell mal deinen Kamm auf und zeig mal, wie böse du bist und hahaha und hier noch ein Foto und da. Nein. Es war auch nicht geschickt geschnitten, sondern es ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, wo die Kamera durchgelaufen ist, dass du einen Fisch landest, den rausholst, dich freust, den vielleicht noch eben misst und dann geht der wieder artgerecht schwimmen und du schmeißt auch nicht zurück, sondern du guckst, deine Release-Technik ist auch, glaube ich, noch ein bisschen anders. Es gibt ja Leute, die sagen, sie schmeißen einen Fisch bewusst ein bisschen rabiater ins Wasser, damit der gleich abtaucht.
Ja, ist Quatsch,
finde ich. Und es gibt Leute, die halten den Fisch sehr lange an der Schwanzwurzel fest und bewegen ihn vielleicht noch ein bisschen vor und zurück. Was glaubst du, was da die schonendste Art und Weise ist, jetzt für deinen Lieblingsfisch, den Zander mal?
Für den Zander. Den Zander setzt du rein, den hältst du mit dem Kopf ganz leicht nach unten, weil da will er hinschwimmen und dann hältst du an der Schwanzwurzel fest, dann lässt er ganz langsam los. Zander weiß, wenn man den Fisch loslässt, dann schwimmt er erst los. So, und dann geht er auch vorwärts runter. Man kann ihn auch so einen kleinen Schwung geben, wenn man ihn rein, aber das braucht man nicht. Also ich mache es so, ich setze ihn rein, halte ihn an der Schwanzwurzel fest und dann löse ich den Griff und dann schwimmt er ganz von alleine runter.
Ja.
Das tut er nicht, wenn man den auf 18, 19 Meter fängt. Ne? Da angel ich aber auch nicht. Und wenn da jemand so tief fischt, dann sind das die Leute, die den einfach reinwerfen, weil er dann den Schock kriegt und runterschwimmt. Das macht man aber nicht. Das hat nichts mit Respekt vor einem Zanderfischen zu tun.
Nee, ich wollte gerade sagen, der Druckausgleich nach oben und dann wieder der Druckausgleich nach unten,
ne? Das ist halt auch nicht gerade geil. Wenn ich teilweise in Holland sehe, wie die Leute da teilweise tief fischen. Ja, viele sagen auch, ich fisch tief, weil ich beim pelagischen Angeln über 40 Meter liege. Ja, ich angel aber nicht am Grund, ich angel im Freiwasser. Auf 4, 5, 8, vielleicht 9 Meter, aber dann ist Feierabend. Ne? So, und die Fische braucht man nicht reinwerfen, die kann man ganz normal ins Wasser setzen und die wieder schwimmen lassen, wenn man denen reinsetzen möchte wieder oder muss, aufgrund der gesetzlichen Lage in Holland. Ne? Ja, so viel dazu. Also.
Ja, schön, da surfen wir auf jeden Fall auf der gleichen Welle, sehr schön. Gibt es irgendeinen Fisch, den du überhaupt nicht magst?
Ui, das ist eine gute Frage.
Also jetzt nicht essen, ne? Also ich esse zum Beispiel kein Aal.
Ehrlich gesagt, einen Fisch, den ich so richtig nicht mag, glaube ich, gibt es als solches erstmal nicht. Ich würde vielleicht irgendwie sagen, vielleicht der Aal. Wenn ich jetzt einen Aal irgendwie fangen würde beim Gummifischangeln, ist mir auch schon mal passiert.
Echt jetzt?
Ja.
Mega geil. Ich mache immer so Witze
mit meinen Kumpels,
so gleich fange ich einen Aal.
Ja, auf eine Herrimeri, ne? So. Wobei ich sagen muss, dass nicht ich den Aal auf die Harry Mary gefangen habe, sondern mein Kumpel, der direkt neben mir mit der Harry Mary geangelt hat, hat den Aal gefangen. Das wäre jetzt vielleicht so ein Fang, wo ich sagen würde, so, ja, irgendwie geil für die Story, aber auch nicht so geil, den wieder abzumachen, ne?
Und war der Kapital-Aal?
Ja, es war echt ein dicker, ne? War echt ein dicker Aal, ne? Also, stimmt, keine Ahnung, ich habe ihn auch nicht gemessen, so, wie willst du auch den Aal messen halt, ne? Den kannst du ja nicht lebendig messen. Nein, geht nicht.
Nee.
Nicht. Kannst du abschätzen. Keine Ahnung. Was ja. 60, 80, keine Ahnung. Groß.
Ja,
ekelhaft. Geiles Ding. Fett.
Ja. So. Ich habe ja auch Angst vor Schlangen. Deswegen sind Aale auch für mich sehr Fische, die ich sehr suspekt.
Vor Schlangen?
Ja, völlig. Ich habe von nichts Angst. Du kannst mir Feuerreifen anzünden und Motorrad geben und sagen, hier, spring da durch. Mache ich.
Ne? Früher habe ich zwei große Schlangen zu Hause gehabt.
Du bist richtig ekelhaft.
Ja, ohne Scheiß. Richtig große Dinger. Also ein Boa Constrictor hatte ich. Ja. Zwei Stück.
Habe ich auch, aber in der Hosentasche. Nee, bin ich voll ekelhaft, Mann.
Ja, also ich habe auch schon mal, wir haben auch schon mal eine Schlange zweimal im Boot gehabt beim Angeln in Spanien und auf Dubai hat mein Bruder tatsächlich einmal eine Seeschlange am Haken gehabt.
Alter,
und das sind ja diese Tiere, ciao. Und das war mega weit von der Küste weg. Und diese Schlange, Seeschlange, für die wissen, was eine Seeschlange ist,
ja.
Also ein Biss von einer Seeschlange überlebt man nicht, ne? Seit man ist gerade im Krankenhaus, wenn die einen beißt, was ja per se nicht möglich ist. Ja,
die sind aber auch mega selten.
Seeschlange.
Also das muss man da auch nochmal zusagen.
Ne? Ja, da halt nicht. Da waren die halt überall, ne? Also man hat die auch da rumschwimmen sehen im Wasser. Und mein Bruder hat halt seinen Blinker eingeholt und hat halt diese Seeschlange am Haken gehabt. Und normalerweise, wenn du eine Seeschlange am Haken hast, das ist ja eine Situation, die du auch nicht planen kannst. Du sagst ja auch nicht so, was mache ich, wenn meine Seeschlange am Haken hat? Das sind Sachen, die passieren vielleicht 20.000 Anglern, vielleicht einem noch nicht, ach Quatsch, reicht nicht, ne, so, und dann war diese Seeschlange am Haken und er hat reflexartig diesen Blinker ins Boot rein mit dieser Seeschlange dran und dann war diese Seeschlange im Boot und der Typ, der Captain von diesem Boot, hat sich an der Flybridge von dem Boot, hat er sich hochgezogen, wie als ob er so eine Bizeps-Hantelpose machen wollte, um mit den Füßen vom Boden wegzukommen und hat geschrien und, weil er wusste halt, dass diese Seeschlange einen töten kann. Und ich habe nur gedacht, krass, das ist der heftigste Blinker, den mein Bruder dran hat. Auf den haben wir auf jeden Fall heute die meisten Fische gefangen. Wir können auf keinen Fall einfach die Schnur abschneiden.
Und ich dachte, auch so fertig.
Und ich dachte doch, dass die arme Seeschlange, wenn ich die jetzt einfach abschneide, die Schnur mit diesem Blinker dran, dann stirbt die einfach. Ne? Das ist krasser, das war so ein Metallblinker. Und der war mit einem kleinen Drilling ganz leicht in der Haut eingepiekt. Also es war noch nicht mal so, dass die Schlange verletzt war. Aber den hätte sie ja nie alleine abgekriegt, diesen Haken. Und dann habe ich echt ein Handtuch genommen, habe das über diese Seeschlange rübergeworfen und habe der echt den Haken hinten aus dem Tail wieder rausgefriemelt. Das war relativ easy. Aber ich musste dazu das Tier anfassen. Ne? Und die hat auch mehrmals probiert zu beißen und ich musste dann so wegziehen. Wie so ein...
Alter!
Du hast da auch schon mal ein Hecht mit der Hand gelandet. Der hat ja auch Zähne. So.
Ja,
und der schüttelt und dann versucht er dich auch irgendwie zu erwischen und du musst mal wegziehen. Und dann dachte ich so, das mache ich halt bei der Schlange auch. Und dann habe ich die released.
Catch and release. Ich guck gerade hier, während du das erzählst, habe Google-Bildersuche Seeschlange Dubai eingegeben.
Ja,
Alter, ich kann heute Nacht nicht schlafen, ich mache die Bilder jetzt schon weg.
Ja.
Weißt du, was ich gemacht hätte?
Ja, aber du hättest die Schnur abgeschnitten.
Ich hätte die Schnur abgeschnitten, hätte den Captain gesagt, schau, hier, sieh zu, dritter Gang, Kupplung, voll Feuer ab ans Ufer, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hätte ich mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen, bis der Urlaub vorbei gewesen wäre.
Ja, das war...
Schlimm, ich habe einen Freund aus Florida, ne, der auch solche Stories natürlich am Start hat, der angelt dann da viel so in den Mangroven und so ein Kram und in den Everglades, wo dir auch halt Schlangen aus den Bäumen mal ins Boot fallen und wo du halt auch Alligatoren hakst beim Angeln und so, ne, also wo er sagt halt, das passiert schon öfter, also tatsächlich, dass Alligatoren mal irgendwie, dass man die hakt, die beißen halt nicht, sondern man zieht da halt irgendwie seinen Köder aus Versehen rein. Aber der hat mir das auch gesagt, so, und wenn der hier ist mal zu Besuch, so, dann gehe ich mit dem halt hier Hecht fischen und vielleicht im nächsten Jahr werde ich dahin fahren, aber ich will halt mit ihm nur auf dem Meer angeln, weil ich keinen Bock habe.
Auch so ein Alligator.
Alligatoren habe ich überhaupt kein Problem mit.
Nee?
Nee, gar nicht, die interessieren mich überhaupt nicht. Aber wenn da eine Stange ins Boot fällt, da kreische ich wie ein Mädchen, ne? Da kann ich nicht. Gut. Oder ein Aal. Wenn ein Aal ins Boot fällt, dann kann ich vielleicht noch büschen, aber wenn eine Schlange da vergiss es. Die kann ich nie einschätzen, die machen mir Angst.
Ja.
Okay, also halten wir fest, du magst den Aal nicht. Ich mag den Aal auch nicht, da sind wir uns einig. Du warst jetzt wie viele Jahre in Spanien? 4, 5?
5 Jahre, ja. Ich habe irgendwie mal angeschnitten das Thema. Ich war 5 Jahre da.
Ist es dein Lieblingsland zum Angeln? Weil du klingst sehr enthusiastisch, wenn du über deine Spanienzeit redest. Mhm. Und was man noch sagen muss, ist, ihr habt in Spanien eine DVD produziert.
Ja.
Magst du da mal was zu erzählen? Weil es ist ja sehr interessant, was ihr da gemacht habt. Ne? Also ihr habt ausschließlich mit der Spinnrute und Kunstködern über 4 Jahre sogar. Habt ihr das alles dokumentiert oder habt ihr eine Extra-Session gemacht?
Nee, wir haben eine Extra-Session gemacht. Also ich bin nach Spanien gegangen, ohne jemals in Spanien geangelt zu haben vorher. Ich hatte null Ahnung, was mich dort erwartet, anglerisch. Ich bin da wirklich nicht fürs Angeln hingegangen, sondern wirklich fürs Studium. Und hab natürlich im Hinterkopf gesagt, Ebro-Stausee, ne, Zanderangeln und so, das war alles schon natürlich Thema im Kopf, keine Frage. Man geht ja nicht für 5 Jahre irgendwo hin, wenn man da nicht angeln kann. Ich meine, auch nicht für eine Uni, das macht man einfach nicht, so einen Blödsinn. Also klar, Spanien war halt auch
nicht. Ich fand nicht mal 3 Wochen in Urlaub oder 2 Wochen eben, in Urlaub, dass man da nicht angeln kann.
Macht man nicht, ne, so. Und dann wurde es halt Spanien, wurde Barcelona. Ich habe dann Gott sei Dank die richtigen Leute kennengelernt, sprich Olli. Olli hat ein großes Angelcamp in Mequinenza. Der wurde sehr schnell auch mein bester Kumpel in Spanien und wir haben uns blendend verstanden und er hat mir bei vielen Sachen wirklich geholfen auch, ne? Also mit Autoregistrierung, Bootsregistrierung, Bootstellplatz, freundschaftliche Dienste, also so ganz viel, bei ganz vielen Sachen einfach unter die Arme gegriffen, man braucht einfach jemanden, einen guten Kumpel, den muss man einfach haben in so einem Land wie Spanien, da gibt es ja einfach sonst auch nichts, ne? Man muss ganz viel selber rausfinden, man muss ganz viel rumreisen. Ich bin überall durch Spanien gefahren, habe neue Seen probiert, unbeangelte Orte kennengelernt. Und nach den ersten 4 Jahren in Spanien war relativ schnell klar, ich habe mit Olli immer darüber geredet, Olli, die Angelarten, die wir hier machen können in diesem Land, die kennt keiner. Wir haben eine unglaublich abwechslungsreiche Fischerei und man müsste eigentlich mal eine DVD machen über die Vielseitigkeit des Angelns. Es gibt immer irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie ein Hechtcrack oder ein Zandercrack und wir machen jetzt irgendwie einen geilen Zanderfilm, um zu zeigen, wie geile Angler wir sind. So, und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Mich haben halt immer irgendwie Leute gefragt, komm, mach doch mal einen Zanderfilm, ne? DVD Zanderangeln. Und ich fand es halt immer so selbstdarstellerisch, irgendwie einen Film zu machen, um halt irgendwie zu zeigen, ne, so, wie man halt geil irgendwie noch größere Fische fängt. Das sollte es nicht werden. Und wir haben gesagt, wir wollen abwechslungsreiches Programm machen. Wir haben also 6 Fischarten auf eine DVD raufgepresst, sag ich mal so, in 6 Blöcken und sind mit der Spinnrute durch Spanien gereist. Das lief über 1 Jahr, das Projekt, von Winter bis Winter, also genau 1 Jahr durch. Und natürlich nicht durchgehend geangelt. Wir haben alle nebenbei Arbeit, Studium, Freundin, Familie. Wir haben also uns immer einzelne kleine Blöcke rausgepickt und sind dann mit Kameramann wirklich durchs Land gereist und haben verschiedene Gewässer und verschiedene Fischarten beangelt.
Okay.
Das war auf jeden Fall ein extrem aufwendiges, ein extrem teures Projekt als solches. Hätte ich vorher auch vielleicht gar nicht so gedacht, dass es so viel Aufwand und auch Geld kostet, sowas zu machen. Aber es ist gleichzeitig auch echt fett einfach. Ne? Es ist einfach geil, weil wir haben irgendwie sehr geile Fische gefangen. Ne? Von irgendwelchen Thunfischen, große Thunfische mit der Spinnrute, große Welse mit der Spinnrute. Wir haben Zander vom Bellyboot, also Forelle vom Ufer, Schwarzbarsche gefangen. Wir haben Hechte in Extremadura geangelt. Also wir waren wirklich überall in Spanien, wo man sagen kann, das Angeln ist richtig geil.
Okay, krass. Würdest du sagen, Spanien ist ein geiles Angelland? Ist ja. Es dein Lieblingsangelland? Oder würdest du sagen, gibt es ein Lieblingsangelland, das du hast? Holland?
Ich würde sagen Holland, aber nicht aufgrund der Fänge. Das muss ich auch klar sagen.
Nur aufgrund der Möglichkeiten.
Aufgrund der Möglichkeiten. Wir haben dort, erstmal sind die Holländer geil. Ich liebe die Holländer. Das sind einfach die allerbesten Menschen irgendwie in Europa, finde ich.
Ja, ja, die sind auf jeden Fall lieb.
Ich mag die. Und die haben auch aufgrund ihrer Gesetzeslage mit dem FIS-Pass und mit der Trailermöglichkeit überall, dass man sein Boot zu Wasser lassen kann und auch der Gastfreundlichkeit auch alles, ne, ist Holland schon extrem geil, liebe ich. Ne?
Geil.
Von den Fängen her würde ich sagen, würde ich Holland nicht mehr nach oben packen. Da würde ich sogar Deutschland fast gleichsetzen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben zwar in Deutschland weniger Wasser, weswegen es ein bisschen schwieriger ist, unbeangelte gute Gewässer zu finden. Aber Deutschland hat nach wie vor die krassesten Fische, die Riesenhechte, Riesenbarsche, Riesenzander. Super tolle Gewässer haben wir hier. Wir haben Norwegen, wir haben Schweden. Es gibt für mich kein Lieblingsangelland. Es gibt, ist überall geil. Man kennt, in jeder Region Europas kann man irgendwie, glaube ich, was Geiles reisen.
Gut, dann reisen wir jetzt zurück nach Spanien.
Hast du denn ein Lieblingsangelland? Würdest du irgendwie sagen, irgendwas, was du kennst, wo du...
Ja, ist halt schwer. Ne? Ich war tatsächlich noch nicht in Norwegen fischen.
Ja.
Ich war halt in Neuseeland angeln.
Geil.
Ich habe in Neuseeland nicht besonders gut gefangen, weil es erstmal schwer ist. Ich war mit meiner Freundin da, ich war halt nicht zum Angelurlaub da. So. Wir sind 2,5 Wochen mit dem Transporter, mit dem Bulli quasi durch Neuseeland gefahren. Und ich habe da versucht, vornehmlich im Meer zu fischen. Und habe dann in der Region um Taupo, die ja die beste Forellenregion der Welt ist, geangelt und habe da in den Seen geangelt und habe auch in den Streams geangelt da. Zu dem Zeitpunkt kannte ich mich leider mit Fliegenfischen noch nicht aus und es ist in Neuseeland so, dass da dadurch, dass die Forellen da damals von den Engländern besetzt worden sind, die sich damit ihre Zeit vertreiben wollten, ist natürlich da auch das Fliegenfischen ganz hoch im Kurs und ich hatte da noch keine Ahnung vom Fliegenfischen und nun ist es da so, dass die meisten Gewässerstrecken der Streams halt für Fliegenfischen offen sind, aber nicht für Spinnfischen und die Bereiche, wo du zum Spinnfischen rankommst, die sind halt nicht so besonders geil.
Ja.
Und da hatte ich das coole Erlebnis, dass ich auf einem Campingplatz, auf dem wir waren, an Blue Lake, auch in der Taupo-Region, einen sehr, sehr netten Neuseeländer kennengelernt habe, so ein älterer Herr. Und der hatte da riesengroße Forellen liegen. So. Und solche Forellen habe ich halt noch nie live gesehen. Und dann habe ich halt ihn gefragt, wo er die gefangen hat. Und dann hat er gesagt, ja, hier im Blue Lake und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da war ich jetzt auch schon 2 Tage. Habe vom Ufer gefischt, so, ich habe nichts gefangen. Wie hast du die denn gefangen? Und dann sagte er, ja, vom Boot, bla bla bla. Du musst mal an die und die Stelle. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann bin ich an die und die Stelle gegangen, habe dann nochmal gefischt, habe wieder nichts gefangen. War dann wieder auf dem Campingplatz und lag irgendwie bei uns im Bulli. Und dann klopfte es an der Tür und dann stand dieser nette Neuseeländer da und fragte mich, ob ich was gefangen hätte. Habe ich gesagt, nein, leider wieder nicht. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn du Lust hast, morgen früh 4:30 Abfahrt, kommst du mit uns mit dem Boot raus. Und dann habe ich halt meine erste wilde Forelle in 16 Meter Tiefe in so einem glasklaren Wasser gefangen. Und das war halt einfach purer Sex. Ne? Also das war wirklich ein mega geiles Erlebnis. Ne? Und später habe ich dann mit Naturködern da auch im Meer gefangen, aber mit der Spinnrute leider nicht. Wie sind wir da hingekommen? Ach so, du hast mich gefragt. Ey, ich stelle dir die Frage.
Ja, übrigens, ja, ja.
Geil. Ja, aber zurück nach Spanien jetzt mal eben ganz kurz.
Ja, ja.
Also Neuseeland werde ich auch nochmal machen und ich werde auch nochmal da angeln und das wird einfach sein. Und ich kann jetzt ein bisschen fliegen fischen, das wird also noch geiler werden. Aber jetzt zurück nach Spanien. Ihr seid also mit 3-4 Kumpels unterwegs gewesen?
Nee, das war, also Olli und ich haben den anglerischen Teil gemacht und Felix, der in der Karpfenangelszene sehr bekannt ist, hat viel da auch YouTuber-mäßig gemacht. Felix Pinedo, und der hat das Ganze gefilmt. Ja, und der ist mit uns mitgekommen. Der war unser dritter Mann.
Das heißt, war der zu dem Zeitpunkt auch in Spanien oder war
der? Nee, der ist eingeflogen jedes Mal. Also der ist jedes Mal aus Deutschland geflogen, um dann halt dann
mit der Kamera. Ja, dann summieren sich halt die Kosten auch, ne?
Ja,
du hast Reisekosten, du hast die Angelkarten, du hast Bootsscheine, glaube ich, noch, die man extra teilweise.
Bootsscheine, du brauchst, also Spanien ist ja was, die Bürokratie ist ja krank da, ne? Also wenn ihr glaubt, Deutschland ist scheiße, was das angeht, dann kommt mal schön nach Spanien fischen und guckt euch mal an, wie schön. Einfach, nicht einfach. Es ist in Spanien ein Boot zu Wasser zu lassen. Man denkt, man haut das da einfach rein. Könnt ihr vergessen. Man braucht da eine eigene Bootsnummer, erstmal eine Trailerrampe finden, die es ja meistens gar nicht gibt und so. Also das ist so ein übertriebener Aufwand, den wir da betrieben haben, überhaupt an den Gewässern zu angeln, wo wir da gefischt haben. Da macht man sich gar kein Bild von. Ne? Und das kostet Geld, das kostet Aufwand, das kostet Zeit. Es nervt.
Ich bin da ja Kartoffeltourist. Ne? Ich habe mir für einen Malle-Urlaub schöne Balearen-Fischerei-Lizenz geholt. Die geht online, kostet, glaube ich, einen Zehner für zwei Jahre.
Ja.
Und dann darfst du auf allen balearischen Inseln fischen. Da habe ich noch gedacht, so, hey, Spanien, voll geil.
Aber wenn
ich das jetzt höre, nee.
Ja, das ist auch, wenn du einfach vom Ufer angeln möchtest, ja, und du möchtest kein Bellyboot, kein Boot, kein gar nichts haben, dann ist Angeln in Spanien super chillig. Aber ihr kommt ja gar nicht ans Wasser an vielen Seen. Das sind ja nicht einfach irgendwelche Schilfseen, wo ihr einfach mit der Warthose reingeht. Das sind Stauseen mit schroffen Felsküsten, wo keine Straßen teilweise hinführen und so. Also da müsst ihr mit dem Boot teilweise fischen, um überhaupt irgendwie euch fortbewegen zu können. Und das machen die Spanier schon geschickt. Die haben Berufsfischerei ist verboten im Süßwasser. Ein Boot zu Wasser lassen kann man oft gar nicht, also wie gesagt, keine Trailerrampen. Wenn ihr ein Boot zu Wasser lassen müsst, müsstet ihr zum Beispiel in Katalonien eine C-Nummer haben oder in der Provinz dort eine C-Nummer haben. Eine C-Nummer müsst ihr beantragen für jeden einzelnen See. Wenn ihr eine C-Nummer in einem See habt, habt ihr vielleicht ganz viel Glück, dass der See in der Kategorie von noch einem oder zwei anderen Seen ist. Dann könnt ihr, wenn ihr Glück habt, also zwei oder drei Seen mit der C-Nummer beangeln. Wenn ihr aber kein Glück habt, dann habt ihr eine C-Nummer für einen halt kleinen Tümpel irgendwo in den Bergen. So, und jetzt habt ihr diese C-Nummer, angelt auf dem See und stellt halt fest, scheiße, der ist gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ist nichts drin, nur ein paar kleine Schwarzbarsche. Jetzt möchte ich mir eine C-Nummer für den nächsten See holen. Jetzt sagt das C-Amt, Kumpel, du hast eine C-Nummer für See XY, du kriegst jetzt keine C-Nummer für See Dingsbums, weil der See XY eine Zebramuschel hat und der andere See nicht. Und jetzt hast du Zebramuscheln an deinem Scheißboot dran. Und jetzt kannst du das nicht einfach in den anderen See reinhauen, weil du sonst die Muscheln verbreitest. Das heißt, du kannst jetzt 5 Jahre warten, bis die Lizenz abläuft, die du geholt hast, die alte. Und nach 5 Jahren kannst du dann eine neue C-Nummer für deinen neuen See holen und dann da angeln.
Ja, das ist in Neuseeland ähnlich. In Neuseeland ist es aber so, wenn ich da dir kurz ins Wort fahren darf, das fand ich nämlich mega geil. Die sensibilisieren nämlich ihre Leute darauf auch. Wenn du dein Boot slippst an den Sliprampen von den Seen, sind oft Schilder, wo drauf steht, ey, putz dein Boot, bevor du das hier ins Wasser lässt. Wenn wir dich dabei erwischen, dass irgendwelche Biomasse noch an deinem Boot dran ist und du slippst hier, dann kriegst du richtig auf den Sack. Und die Strafen da sind halt mega hoch. Aber in Neuseeland haben die auch ein anderes Verhältnis zu der Natur. Ne?
Ja.
Also da schützen die wirklich krass und sind mit invasiven Arten natürlich sehr, sehr vorsichtig.
Ja.
Und da ist es auch so, dass irgendwelche Lappen auch wie hier ihre Sonnenbarsche oder ihre Karpfen oder so eine Scheiße irgendwo ins Wasser kippen und die Sachen sich da vermischen. Die haben so riesengroße Plakate an den Landstraßen stehen, wo drauf steht irgendwie hier Spot a Carp und da ist dann ein Koi-Karpfen drauf oder ein anderer Karpfen und dann Please Call oder Report him, Please Call und dann so eine Nummer, ne, dass du halt, wenn du irgendwo einen Karpfen im Wasser siehst, bloß eine Nummer anrufen kannst.
Und dann sprengen die das alles hoch.
Ja, genau. Nein, aber das finde ich auf der einen Seite ja ganz gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die spanische Bürokratie halt auch ein bisschen geprägt ist von, ich möchte sagen, mediterraner Trägheit vielleicht.
Ja, so. Ganz extrem, ne? Und der Spanier, also erstmal was Naturschutz angeht, der Bauer, der einen Ölwechsel macht, der dreht unten die Schraube rein, dann laufen die 4 Liter Öl ins Feld und dann wird oben neu nachgekippt. Also was die Naturschutzgeschichte in Spanien angeht, braucht man sich da keine Sorgen machen. Das Einzige, was die Spanier interessiert, ist halt, dass die Muschel sich nicht an den Stauwänden festsetzt, weil das kostet ordentlich Knete und Patte, die Staumauern halt von den Muscheln zu befreien. Deswegen wollen sie halt nicht, dass man von A nach B mit dem Boot geht.
Ah, okay.
Schlau ja eigentlich, aber warum macht der so schlaue Spanier nicht einfach 2 Lizenzen? Einmal eine mit Muscheln und einmal eine ohne. Das heißt, alle Seen, wo Muscheln drin sind, sind eine Lizenz.
Bitte.
Und alle Seen ohne Muschel sind eine andere Lizenz. Ja, und dann holt man sich einfach 2 Boote als kranker Angler und dann kannst du in dem ganzen Land angeln gehen.
Wie wär's denn, wenn du dich beim Umweltministerium in Spanien mal bewirbst?
Wenn ich in Spanien mit Umweltmenschen an einem Tisch sitze, dann brauchst du mindestens 4 bis 5 Jahre, um irgendwas nach vorne zu bringen.
Wahrscheinlich.
Keine Zeit für.
Okay, also ihr seid rumgefahren, ja. Habt sehr aufwendig diese DVD produziert.
Genau.
Sie heißt Plastic, weil ihr Plastic, nur mit
Kunstködern... soll Kunstköder filmen, ja.
Habt ihr einen Vertriebskanal dafür? Die DVD gibt es schon. Ich glaube, Premiere war letztens jetzt gerade genau. Für euch, die zuhören. Es ist kurz vor Weihnachten 2018.
Ja.
Die DVD gibt es schon. Die Premiere war, glaube ich, letztens irgendwie auf einer Messe.
Genau. Wir haben die auf einer Messe, richtig. Wir haben kein... wir sind alle keine guten Verkäufer, wir sind alle keine Businessmenschen. Wir haben diese DVD gemacht, erstmal, weil wir Bock hatten. Ne? Das Geld, was wir ausgegeben haben, wollen wir in den nächsten 3 Jahren auch wieder reinholen, möglichst. Ne? Wenn jetzt, 2.000-3.000 Euro nicht reinkommen, dann ist es auch egal. Ne? Aber keiner von uns hat die Intention, da richtig Geld mit zu verdienen. Ne? Das muss man auch von vornherein mal sagen. Aber man muss natürlich gucken, wenn man sowas macht, dass man auf jeden Fall die Kosten reinholt.
Refinanziert.
Irgendwie. Refinanziert auf jeden Fall. Das wäre cool, wenn es klappt. Mhm. Ne? Wenn es nicht klappt, wäre es ja ein bisschen schade, weil man wirklich viel reingesteckt hat. Aber in erster Linie ist es einfach auch, Olli und ich haben eine geile Zeit gehabt in Spanien, wo ich da noch gelebt habe. Wir wollten unbedingt das einmal auch festhalten, auf Film. Für uns persönlich als Erinnerung an das geile Angeln, was wir da zusammen hatten. Und gleichzeitig auch anderen Menschen zugänglich zu machen und zu sehen, wie vielseitig der Angelsport sein kann. Also sprich, von Thunfischangeln und großen Fischen auf Stickbaits innerhalb von einem Tag überzugehen, um mit einer Fliegenrute oder einer Trockenfliege. Also wir haben ein, zwei Angeltechniken so ein bisschen mit drin, die nicht unbedingt Gummifische sind. Wir haben einmal ein bisschen einen ganz kurzen Fliegenfischteil drin und einen ganz kurzen Teil, wo wir auch mit dem Spinner fischen müssen, wegen der gesetzlichen Lage. Aber sonst alles mit Gummifisch.
Horst Hennings würde jetzt sagen, zieh durch das Eisen da.
Ja, zieh durch
das Eisen. Hol mal das Blech raus.
Ja, hol das Blech raus. Ja. Nein, aber es ist auch immer ein geiler Kontrast so, weil der eine Fisch halt so anders ist wie der nächste. Und das ist doch das Angeln, irgendwie Vielseitigkeit,
oder? Ja,
das ist geil. So wie du sagst, halt da in Neuseeland, dann da auf Forelle geangelt und dies und jenes. Ne? Und dann hier in Deutschland auf Zander oder Barsch. Es gibt doch geile Fische so. Warum soll man nur einen angeln? Und das war total. Das Motto der DVD.
Also, wo kann man sich jetzt Plastic angucken? Wie kommt man da ran?
Also ran kommt man da momentan noch über Neptune Master. Der hat die DVD aktuell. Das wird sich vermutlich auch erstmal so beibehalten oder so bleiben. Also erstmal gibt es nur einen Online-Shop in Deutschland, der die hat. Langfristig müssen wir als Team da nochmal drüber reden, was wir tun oder wo man die noch kriegt. Wir werden sicherlich ein paar Messen machen. Also ich möchte gerne auf die Angeln in Duisburg. Möchte ich gerne auch irgendwie da vor Ort sein, um auch noch mal ein paar DVDs mitbringen. Aber wo genau wir sie noch vertreiben, abgesehen vom Neptune Master, das zeigt sich, glaube ich, noch so ein bisschen. Das haben wir jetzt noch nicht komplett ausgereift. Okay. Ne?
Aber dann können die Leute jetzt auf jeden Fall zu Neptune Master surfen.
Können da hinrennen und sich die DVD ordern.
Ja, mach das auf jeden Fall, weil Freddy isst seit Wochen nur noch Ketchup, Nudeln mit Ketchup und trinkt nur noch Freeway Cola.
Ja, ist so, Leute.
Nee.
Alles aus.
Okay, ja, schön. Ich bin gespannt. Ich werde mir die DVD auf jeden Fall auch gönnen. Das klingt ja auf jeden Fall mega spannend. Also es klingt nicht gerade langweilig, was ihr da gemacht habt. Und ich finde den Ansatz, die Leute an irgendwas Geilem teilhaben zu lassen, finde ich halt auch, glaube ich, schöner als eine DVD aus kommerziellen Gründen oder Hintergründen oder Intentionen zu produzieren, zu sagen, so, ich muss jetzt hier diese Köder vorstellen, ich muss jetzt hier diese Routen irgendwie oder ich muss jetzt hier meine Firma bewerben und mach das halt mit einem geilen Angelvideo, sondern einfach zu sagen, ey, wir sind Jungs, die haben Bock, die sind Freunde, wir fahren los, wir machen was Geiles und das ist so geil, dass wir glauben, dass die Leute oder dass andere Leute, die nichts mit uns zu tun haben, eigentlich daran auch ihre Freude haben, dann finde ich das ein super Ansatz, also finde ich schön.
Cool.
Sollte man sich angucken. Bevor wir gleich noch zu einem kleinen lustigen Teil kommen, den ich noch für dich vorbereitet habe, habe ich noch 3 Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte.
Okay.
Wir sammeln ja mittlerweile auch schon eine Stunde. Sag mal, deine Jugend beim Angeln.
Mhm.
Ich stelle mir jetzt so einen Freddy vor, der ist irgendwie 16 oder so.
Mhm.
Und der wohnt an der Weser in Bremen und der angelt jeden Tag und macht keine Hausaufgaben und so. War das so ähnlich?
Ja, das war ziemlich extrem. Ich glaube, meine Kumpels, die mit mir angeln waren, die haben mich da teilweise auch für gehasst, für meine extrem zäh einfach, ne? So völlig übertrieben auch. Und ja, da waren dann halt schon so geile Storys dabei. Ich habe ja, wie gesagt, ein Boot gehabt, bevor ich ein Auto gehabt habe. Ich habe ein Echolot gehabt, bevor ich ein Handy hatte. Also das waren halt immer so erstmal so Sachen, wie kaputt man auch im Kopf sein muss, um halt ein Hobby wie das zu betreiben. ja, wenn man kein Auto hat und dann aber trotzdem angeln will mit dem Boot, dann muss man da ja auch hinkommen. Und das hatte ich ja letztes Mal schon beim Angeln, wo wir fischen waren, erzählt, so wie das halt alles anfing. Ja, dann ging es halt eine Batterie hinten im Rucksack für einen E-Motor, zwei Kanister Sprit in der Hand, ne, die Angeln beim Boot gelassen. Und dann bin ich halt so mit dem Bus zum Boot gefahren. Ne? Und der Busfahrer hat dann nochmal gesagt, Alter, du kannst ja nicht mit dem Sprit ins Boot rein, bist du wahnsinnig, was ist mit dir nicht in Ordnung? Aber gut, ich habe ihm halt gesagt, Alter, ich habe kein Auto, ich habe ein Boot, ich muss es tanken. Ne? So, es geht nicht. Ne? Tankstelle auf dem Wasser kostet gleich irgendwie 500% mehr. Ich muss Sprit mitnehmen, geht nicht anders. Ne? Und dann irgendwann hat er mich dann mitfahren lassen. So, das ging dann schon irgendwie. Ne? Ja. Und so das bin ich dann... Das
wollte man heute mal machen. Ne?
Wollte man heute mal machen, genau. Ja, damals ging das noch. Ey,
ne? Und 20 Liter Sprit, guten Tag, ich steige jetzt hier mal in den Bus.
Ja, ja, geil. Ne? So. Naja, und dann aber, wie gesagt, dann halt echt viel geangelt, hart durchgezogen, viel zu lange auch geangelt immer. Ne? So richtig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne Pause, nichts trinken, nichts essen. Und irgendwann im Winter habe ich mal echt so völlig übertrieben, beim Großzanderangeln, da habe ich dann irgendwie den ganzen Tag gar kein Wasser getrunken und nicht gegessen und nix und sowas. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich dann so irgendwie so eine üppige Mahlzeit zu mir genommen und das dann ja auch vielleicht, dein Körper ist schon so richtig ausgelaugt vom Angeln und dann isst du plötzlich so fettig warm, viel zu viel, also richtig Kreislauf gekriegt. Und dann, das war so der Moment, wo ich dachte so, boah ey, du, geht so nicht, ey, du musst ein bisschen auch mal chilliger angehen. Und da habe ich dann so gesagt, okay, ein bisschen Wasser trinken am Tag ist vielleicht auch nicht so doof.
Ja. Aber weißt du was, ich wette, das passiert dir heute auch noch.
Ja, das stimmt wohl.
Wenn weil ich erwische mich da auch bei.
Ja.
Hier, ich schenke dir jetzt was zu trinken ein.
Ja, bitte, hier, und das war's. So. Ihr könnt auch, wenn...
Trink mal,
Junge, trink. Für diejenigen, die sich diesen DVD, wenn die sich die mal angucken sollten, dann schaut euch einmal den Thunfischteil an. Ich will nicht zu viel sagen, was genau passiert, aber da gibt es auch so eine Szene vom allerletzten Teil der DVD, wo man mal ganz kurz den Wahnsinn in meinen Augen sieht. Also da,
okay, weil du dehydriert bist?
Nee, weil ich einen Tag lang von morgens bis abends Thunfische gejagt habe auf dem Meer. Und da habe ich tatsächlich also nur noch Thunfische gesehen. Da ist alles andere um mich herum, ist dann irgendwann so, ja, wie so in so einem Tunnel verschwunden.
Geil.
Da war nur noch Thunfischangeln und da sieht man, glaube ich, einmal kurz den Wahnsinn in meinen Augen, wo ich einmal wirklich nur, in diesem Game voll drin bin irgendwie. Und das habe ich immer noch.
Witzig, ja, sehr
ja,
schön.
Das ist,
aber ich finde es geil, wenn einen auch, wenn man, also ich meine, wir sitzen hier gerade schön warm und trocken und wir gucken raus. Und es ist 99% Regenwahrscheinlichkeit. Der Himmel ist komplett grau und sieht richtig scheiße aus. Aber wir gehen vielleicht gleich noch angeln. Und ja. Ich habe letzte Woche oder irgendwann war ich mit einem Kumpel angeln und es waren halt irgendwie 1 Grad und Nieselregen. Und ich war 12 Stunden angeln. Und alle erklären einen für bescheuert. Und da hatte ich nämlich auch gerade wieder das Ding so. Ich habe halt zu wenig gegessen, ich habe zu wenig getrunken. Aber ich bin draußen bei diesem Kackwetter und fische einfach. Ne? Und man ist halt schon in so einem Tunnel, wenn man ein passionierter Angler ist, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das geht auch vielen so. Und ich glaube, das ist auch kackegal, ob man 16 und bescheuert ist oder 30 und
eben
nur noch ein bisschen bescheuert ist. Und man passiert, das passiert einem, wenn man passioniert angelt.
Logisch, logisch, logisch.
Ja. Okay, du hast eben erzählt, dass du ein Boot hast, Boote hast.
Ja.
Mirere. Du hast 2 Boote, ein kleines und ein großes.
Ja.
Wie können wir uns die vorstellen? Ist das kleine Boot eher so... sehr rudimentär, so ich stelle mir das jetzt vor, so ein Echoloten, 3er-Rutenhalter und 15 PS oder so.
Genau, da bist du schon fast über dem, was ich habe. mein kleines Boot ist ein Boot, was man zur Not ins Wasser tragen kann. Ist ein Anker, DDR-Ankerboot. Das kennt jeder von
euch. Geil, ja.
So ein Ankerruderboot. Richtig geiles DDR-Boot, ne? So richtig mit Kult und Stil. Und das Ding habe ich so ein bisschen halt mit Wurfplattform so ein bisschen ausgebaut, sodass man halt komfortabel darauf angeln kann. Aber es ist halt wirklich echt ein einfaches Boot. Und ich habe von diesem kleinen Boot einfach so viel geile Erlebnisse gehabt. Also meine Kumpels auch. Ne? Ich habe das Boot halt schon von Steffen übernommen. Und Steffen, mein Kumpel, der hat da schon so übertriebene Hechte drauf gefangen und Barsche und Zander. Und dann habe ich das Boot übernommen, habe das nach Spanien gebracht und so. Habe da nochmal einfach so viel krasse Fische mitgefangen. Von so einem Ankerboot, mehr braucht ihr gar nicht. Ihr braucht gar kein so riesenteures Boot. Ey, ein Anker, das Boot fängt nicht die Fische. Ihr braucht nur irgendwie ein Ding, um von A nach B zu kommen, sage ich immer. Und wie gesagt, ich liebe das Boot, das bleibt... Und man wird nicht erkannt. Keiner sieht, dass da irgendwie ich drauf bin, wenn ich angeln gehe irgendwo.
Ja, finde ich gut.
Ich bin, habe meine Ruhe. Ich fisch. Ich liebe das Boot. Ist geil. Mega.
Und dann hast du noch ein großes Boot.
Und dann habe ich ein großes Boot, weil ja, wenn ich nach Holland fahre oder wenn ich größere Gewässer so beangel und ich mit meinem Ankerboot um die Ecke komme, dann wird es halt auch mal gefährlich. Ja? Das musst du halt ein bisschen sicherer unterwegs sein. Ja, und das Boot ist ein Eigenbau. Das ist komplett selbst gebaut, also alles. Also nicht nur aufgebaut, sondern wirklich von Grund auf inklusive Rumpf komplett zusammengeschustert. Das habe ich meinem Vater gebaut, bis der Rumpf fertig war. Und dann habe ich den Innenausbau, habe ich dann mehrfach komplett verändert und umgebaut. Und jetzt ist es so, sage ich mal, die letzten 5, 6 Jahre ist es jetzt so in dem Stadium, wie ich es fast perfekt finde. Ich werde noch 1, 2 kleine Sachen ändern, Wurfplattform vorne rein und so. Also ich habe da immer dran rumgewerkelt an dem Teil, bis es so war, dass ich da ideal von fischen kann. Für mich ideal von fischen kann.
Ja.
Ist ein geiles Boot für meine Angelei.
Wie viel Echolote hast du?
Ich habe da tatsächlich auch nur 2 Echolote drauf.
Nur 2?
Ne? Ja, manchmal 3, aber eigentlich brauche ich nur 2.
Okay, ja. Wir sind jetzt, da sind wir auch eigentlich beim guten Thema.
Ja.
Aber vorher ganz wichtig für die Herren, wie viel PS?
60.
2-Takt oder 4-Takt?
4-Takt.
Ah, sehr gut.
Ja.
Pinne oder Steuerstand?
Pinne, überzeugt.
60 PS, Pinne, das finde ich geil. Das ist, so soll mein nächstes Boot nämlich auch aussehen.
Ja, das ist geil. Ich liebe es, macht Spaß.
Das finde ich geil. Da sind wir genau bei dem Punkt, du fischst auch sehr viel pelagisch.
Ja.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
du fischst pelagisch. Ich habe eine Phase lang nur pelagisch gefischt und ich würde sagen, jetzt angel ich zwischendurch noch.
Okay.
Ja. Aber ich habe viel geangelt.
Auch auf Hecht und auf Zander.
Auch
auf Hecht noch. Klar, pelagisch angelt man gezielt eher auf Großfische im Freiwasser.
Genau.
Würdest du sagen, dass das ein bisschen wie PlayStation spielen ist?
Also, man muss das Thema definitiv mit Vorsicht genießen. Definitiv. Also, es hat einen guten Grund, warum ich nicht generell so angel. Weil wenn ich sagen würde, nur große Fische fangen, dann würde man wahrscheinlich seine ganze Angelzeit da reinlegen, weil man wirklich gezielt mehr große Fische fangen kann. So.
Das stimmt. Das heißt aber auch, man fährt von 4 Stunden Angelzeit, die man auf dem Wasser hat, fährt man 3,5 Stunden rum und
sucht einen Fisch. Ne? Ja. Also es ist eine elementar wichtige Technik in meinen Augen, dass man die beherrscht, wenn man wirklich ein Allround-Angler sein möchte oder in jeder Situation, egal wo man irgendwie gerade in Europa am Wasser ist, immer irgendwie eine Möglichkeit hat, einen Fisch zu fangen. Da muss man ja ganz viele Techniken einfach beherrschen. Ne? So, wenn ich jetzt ein krasser Jerkbait-Angler bin und halt gut im Schilf auf Hechte angeln kann, aber die Fische sind gerade im Freiwasser, dann hilft mir das nicht. Da muss ich im Freiwasser angeln können und entweder werfe ich da oder ich schleppe da oder ich angle da pelagisch. Also du musst die 3 Techniken dann definitiv beherrschen, zumindest eine davon. Und das pelagische Angeln ist halt dann, wenn man halt Zander fangen will, große, ist das halt Thema. Wenn man im See große Zander fangen will, ist es Thema. Und man muss es irgendwie, glaube ich, dann auch können. Und für mich, also erstmal, gutes pelagisches Angeln ist erstmal gar nicht einfach. Also Bootskontrolle muss extrem gut sein. Man muss das Boot bei jeder Wetterlage, bei Seitenwind, bei Böen und so weiter auf den Zentimeter genau fahren können.
Ja,
das ist schwerer als klingt. So, und sobald man das kann, wenn man den großen Part wirklich gelernt hat, dann wird der Rest relativ berechenbar.
Ich wollte sagen, dann ist es doch nur noch Fische finden.
Dann ist es Fische finden.
Und PlayStation spielen.
Und PlayStation spielen.
Ja, genau. Genau, ne? Okay, also ist auch interessant mal zu hören von jemandem, der pelagisch angeln kann, so wie du. Also man hört ja sonst immer nur, wenn man jetzt YouTube-Videos über das pelagische Angeln sieht oder so, ne? Da sagen die immer, du fährst hier hin und dann suchst du einen Fischwarm und dann weißt du, daneben stehen irgendwo die großen Esel und dann fährst du daneben und dann ist da plötzlich eine große Sichel auf dem Echolot und dann lässt er sehr Köderrunner und dann ist da eine kleine Sichel und dann sieht man, wie der Fisch steigt und dann auf den Köder wämst und dann hat da irgendjemand 1,30 Meter Hecht rausgeholt.
Genau.
Aber das, was im Vorfeld eigentlich dazu gehört, das ist in so einem Video natürlich nicht zu sehen.
Und
es wird nicht erklärt, dass wie wichtig es ist, eigentlich das Boot zu handeln. Und ich stelle mir gerade vor, wie man irgendwie auf einem großen See bei ein bisschen Wind und Welle sein Boot mit einem Elektromotor so krass auf der Stelle hält, dass man A, nicht aus dem Kegel des Echolots oder der Echolote rauskommt und B, den Köder halt auch noch präsentieren kann anständig. Ne?
Also es ist tatsächlich um ein Vielfaches schwerer als Leute glauben. Das sagt meine Erfahrung. Ich habe mit vielen Leuten gefischt, die angefangen haben, pelagisch zu angeln und das erste Mal gesehen haben bei mir und dann dachten, ja, so ist es machbar. Und dann wirklich Monate, teilweise bis zu 1,5 Jahren intensiv, regelmäßig probieren und nicht das hinbekommen. Also das muss man vorweg sagen. Es ist wirklich nicht so, dass man einfach das macht und dann kann. Wobei es Unterschiede gibt, das ist wie mit dem Autofahren. Es gibt Leute, die können nach 30 Jahren kein Auto fahren und es gibt Leute, die lernen das nach 2 Wochen. Und so ist es mit dem Pelagen. Ich habe Kumpels, die sind nach 2, 3 Wochen, kamen die gut klar und haben Fische gefangen und andere haben es, wie gesagt, nach Jahren nicht hinbekommen, das Boot so zu fahren, dass man da von pelagischem Angeln reden kann. Ne?
Ja, krass.
Und die Köderführung und so, das sind alles Sachen, aus meiner Sicht ist es relativ easy. Du musst natürlich den Köder irgendwie krass animieren und du kriegst als guter pelagischer Angler immer mehr Fische raus als jemand, der das nicht gut kann. Von der Köderpräsentation und von der Köderwahl und so weiter und so fort. Aber du hast recht, wenn man diese einfachen Dinger beherrscht aus dem FF, dann wird es zu einer relativ berechenbaren Angelei, die für mich nicht den Reiz mehr hat, die sie mal hatte.
Okay, ja.
Muss ich sagen. Also ich finde zum Beispiel die Kunst, einen großen Zander vom Ufer oder vom Boot im Fluss zu fangen mit der Jig-Route, beim Jigfischen ohne Echolot, ist für mich eine höhere Kunst als einen Zander gleicher Größe aus dem See pelagisch. Also, wenn ich 10 große Zander an einem Wochenende pelagisch fange oder einen großen Zander im Fluss, da freue ich mich über den einen großen Zander im Fluss, den ich so fange, eigentlich mehr wie über die großen pelagisch.
Geil.
Weil ich weiß, dass das Verhältnis gesehen schwieriger ist.
Da kommen wir jetzt durch diese Vergleiche, die du angestellt hast, auch zum nächsten Part, den ich mir ausgedacht habe.
Schön.
10-mal entweder oder.
Okay, geil. Ja.
Du kennst vielleicht das Prinzip, du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden. Du musst nicht groß begründen, kannst es ein bisschen, aber es sind teilweise einfache Vergleiche, wo es, glaube ich, dir nicht schwerfallen wird, dich zu entscheiden, aber vielleicht sind auch ein paar Dinge dabei, wo es schwer wird. Also man kann es sicherlich nicht immer verallgemeinern, aber du kannst ja mal versuchen, dich zu entscheiden.
Ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde mich einfach immer fürs Angeln entscheiden, egal was da für ein Vergleich sein wird.
Alles Angelfragen, fast.
Alles Angelfragen,
ja. Ja, pass auf. Dickes Fluro oder Stahl auf Hecht?
Ein dickes Fluro.
Zander oder Barsch?
Große Barsche?
Ja, von mir aus.
Okay, 50, großer Barsch, 50 plus.
50 plus, gut. Ja,
großer
okay.
Barsch. Großer Zander, großer
Barsch. Letztlich ist es, glaube ich, einfach Waller oder Karpfen?
Ja, Waller.
Klar, weil Raubfisch. Freddy angelt nur Raubfisch. Wenn du auf dem Boot bist, vertikal oder werfen?
Werfen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Das finde ich gut. Finde ich geil. Ja, das finde ich sehr geil.
Wurfangler.
Bachforelle oder Meerforelle?
Meerforelle ist eigentlich schon deutlich geiler, aber es kann auch so scheiße zäh sein. Ne? Und das. Gute Frage. Ja, ich nehme die Meerforelle auf Fliege von der Küste.
Geil. Ja. Ja, das finde ich schön. Kescher oder Handlandung?
Ui, auch gute Frage. Ich nehme die Handlandung. Weil weniger Gepäck, weniger Gerödel und ich habe keine Angst vor Fischen. Ich greife zu, wie bei der Schlange, wie bei der Seeschlange.
Ja, ekelhaft, Mann, total. Ja. da gehe ich jetzt aber noch mal ein bisschen näher drauf ein. Es ist ja eigentlich fast bei jedem Popelverein Pflicht, mal davon abgesehen, dass man Landenetz mitführt. Mhm. Mal davon jetzt abgesehen. Ich bin einer von den Leuten, die Kescher immer deswegen mitschleppen.
Ja.
Oft habe ich mir auch so einen Alibi-Wart-Kescher einfach den ich dann dabei habe und irgendwo ins Gebüsch werfe und dann weiter angeln. Angenommen, du fängst auf Hardbait zum Beispiel einen Zander. Mhm. Landest du den mit der Hand?
Ja.
Im Dunkeln?
Ja.
Krass. Mhm. Ist dir schon mal richtig hart? Also die Situation ist ja immer wie folgt, man kniet sich ans Ufer, die Rute ist gekrümmt, es ist ungeheurer Druck auf dem Köder, der im Maul des Fisches hängt.
Ja.
Klar, du siehst beim Ranziehen ans Ufer schon, wie der Fisch gehakt ist, aber du weißt auch, wie ein Zander gerne nochmal ein bisschen eine kleine Breakdance-Einlage hinlegt, wenn er gelandet wird.
Ja.
Und du bückst dich ja zum Köder, das heißt, der Abstand zwischen deinem hübschen Gesicht und dem Wobbler sind, sagen wir jetzt vielleicht mal 40, 50 Zentimeter. Mhm. Der Zander fängt an zu breaken. Mhm. Und der Wobbler reißt los und fliegt dir in die Schnauze.
Ja.
Also ich lande Wobbler-Zander im Dunkeln immer mit dem Kescher, weil ich einfach Schiss habe, dass mir der Köder ins Gesicht fliegt. Ist dir das schon mal passiert?
Ja.
Also du siehst nicht so aus, als wenn dir das schon mal passiert
wäre. Ja, du, also erstmal, es ist mir wirklich noch nie passiert, muss ich sagen. Seitdem ich angel und ich alle meine Fische mit der Hand lande, also nicht alle, aber ich sag mal so bestimmt 95%, habe ich tatsächlich noch nie einen Köder mir in die Hand gehauen oder ein Drilling ins Gesicht oder sowas bekommen. Ist mir noch nie passiert. Aber ich war schon dabei, wie mein Kumpel sich einmal die Hand komplett auseinandergelegt hat bei einem Hecht. Also richtig böse mit Operationen danach und allem. Ne? Also ich habe da schon krasse Sachen gesehen. Aber ich denke da auch nicht drüber nach. Also wenn ich jetzt die Situation, die du mir beschrieben hast, die hätte ich jetzt, denke ich jetzt das erste Mal drüber nach, so, also dass das passieren könnte. So.
Ja klar, es ist ja für dich aber auch Routine, ne? Also es ist ja auf jeden Fall hast du mehr Zander gelandet als ich. Aber ich denke mir halt immer nur so, boah, ne.
Aber zum Beispiel, was du gerade ansprichst, ne? Der Winkel, wie du jetzt die Schnur hältst bei der Landung, ne?
Ja.
Ist etwas, was ich auch dann bedenke. Ne? Also wenn der Druck jetzt auf dem Fisch ist und ich sehe, der Wobbler würde mir in die Schnauze fliegen, wenn er aussteigt, dann hätte ich ihn schon im Auge gehabt, weil das passiert ja häufig mal, dass ein Fisch aussteigt. Ne?
Ja.
Das heißt, ich habe die Rute dann immer vom Winkel so, dass wenn er aussteigt, mir der auf keinen Fall ins Gesicht fliegt.
So, du musst einfach, fliegt ja, er einfach wieder Richtung Wasser.
Ja, fliegt einfach links, rechts an dir vorbei. So, ne? Aber ich habe beim Anschlagen, oh, da habe ich schon mal zwei, drei böse Nummern gehabt, im Flachwasser, so beim Welsfischen auch schon mal oder beim Hechtfischen, beim Anhieb, dass einem halt so dann mal so ein Swimbait entgegenkommt. Ne?
Ja.
Wenn man im Flachwasser geangelt hat, du schlägst an und dann fliegt er dir genau auf deinen Kopf zu.
Ja, ja.
Und da war es schon mal so, dass er mir an die Kapuze geflogen ist oder beim Streamern schon mal so eine Fliege hinten im Kopf gehabt und sowas.
Ja, ja,
so eine Sachen habe ich dann auch schon mal gehabt. Ne? Aber ja.
Gut. Gefangener Fisch.
Ja.
Foto oder Video?
Video.
Warum?
Ich glaube, das gibt noch mehr Informationen von der Situation einfach. Ne? Noch mehr Info.
Ja, ja,
noch mehr Emotionen, die rüberkommen können, wenn du halt
einen Fisch
nur gefangen hast. Ne?
Stimmt.
Ja. Also ich glaube, Video ist doch noch cooler.
Bier oder Wein?
Bier.
Sehr gut. Kutter oder Brandung?
Brandung.
Wann warst du das letzte Mal auf dem Kutter?
Da war ich tatsächlich, glaube ich, ganz jung. Da war ich, glaube ich, 10 und da habe ich angefangen zu weinen auf dem Boot. Das war eine Geschichte, die war mega scheiße. Da habe ich nämlich gar nichts gefangen. Da habe ich so auf den Sack bekommen. Und neben mir war so ein alter Opa, der überhaupt nicht angeln konnte, gar nicht. Und der hat den krassesten Dorsch gefangen, so einen richtig übertriebenen Dorsch in der Nordsee. Vorher, das war sogar noch in der Nordsee, muss man sich mal überlegen. Da gab es noch Dorsche damals. Und da war irgendwie vor Helgoland und dann hat der diesen 90er Dorsch neben mir auf die Planke gelegt und da habe ich echt angefangen zu weinen. Das fand ich so scheiße. Da war ich so ein kleiner Junge, so ein kleiner Bengel. Ich weiß gar nicht, ob ich da 10 war. Ich glaube, ich war noch jünger, so 8 oder so. Und ich glaube, dass das die letzte Kutterfahrt war, die ich gemacht habe. Ich glaube, das hat mich so frustriert, dass dieser alte Opa, der irgendwie auch, weiß ich nicht, der war mir einfach unsympathisch. Ich mochte ihn einfach nicht. Und er hat dann den krassen Fisch gefangen und ja, da war ich echt nervlich am Ende.
Wenn man jetzt so wie du Sportfischer, Profi ist, 2,51 Meter Mandarinwälse gefangen hat, auf diversen Titeln von Angelzeitschriften war, mit irgendwelchen riesen Zandermonstern, hat man da auch noch Bock, einfach sich zu sagen, ich setze mich jetzt hier mal an den Strand, knall eine Brandungsrute raus, trinken ein Bier oder einen Glühwein oder so und hab einen netten Schnack mit dem Kumpel und fang vielleicht ein paar Platten oder sowas. Oder ich fahre mal auf einen Angelkutter und mach bewusst halt einfach so eine Tour, die ein bisschen low ist, aber einfach Spaß macht. Oder bist du dann so, dass du sagst, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles Kleinfisch oder das ist mir zu einfach oder so?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren mal eine Tour gehabt mit meinem Kumpel Dirk und Timo in Norwegen. Da haben wir Makrelen geangelt. Ne? Und wir sind rausgefahren zum Makrelenangeln.
Ach so, geil.
Wir waren
mit Paternoster.
Mit Paternoster.
Geil.
Und so. Ehrlich gesagt mit Gummifisch und Paternoster. Also noch ein bisschen geiler, aber auch halt schon ziemlich low. Und wir waren halt auf einer Tour, wo wir da hätten wir alles angeln können. Hechte, Zander, Barsche. Wir hatten alles in der Gegend. Aber wir haben gesagt, nee, wir angeln heute keine Hechte, wir angeln heute keine Zander, keine Barsche. Wir gehen Makrelen angeln. Richtig geil auf Makrelen.
Und gab es dann auch mal schönen Lütten an Bord?
Den haben wir weggelassen, aber wir hatten trotzdem, wir haben uns gefühlt wie im Rausch, aber nicht von dem Alkohol, sondern von den Makrelen, die wir gefangen haben. Und wir sind auch tatsächlich dann in der Truhe gelandet. Und Timo, der sein Boot sehr penibel pflegt, hat dann Dirk und mich vorne im Makrelenrausch wiedergefunden, wie wir dann halt, die Makrelen sind da tatsächlich relativ viele in dem Fischkasten vorne gelandet und ja, dann lief die Suppe halt so ein bisschen durchs Boot, also war halt richtig Rauschangeln, ne? Und wir haben dann halt die geil geräuchert auch dann abends noch und so und mitgenommen nach Deutschland und nochmal geräuchert und nochmal, also das war halt richtig geiles Angeln und es hat richtig Spaß gemacht, einfach diese Makrelen zu fangen.
Ja, ne? Das finde ich gut.
Ja, schön. Und das muss auch mal sein.
Genau, sehr geil.
Ja.
Dann letzte Frage.
Ja.
Jiggen oder Faulenzen?
Auf jeden Fall jiggen.
Geil, auch jeden interessant Fall. Zu wissen. Ne?
Also es sind ja Faulenzen so viele Leute,
die... Nein, Faulenzen geht nicht. Geht nicht. Geht gar nicht? Nein. Also vielleicht, wenn es auch nicht, wenn du jetzt sagen würdest, Wetter, es ist kalt,
lass das, Regen. Lass das mit dem Faulenzen.
Alter, Scheiße. Das ist interessant. Da können wir ja mal einen extra Podcast noch machen, glaube ich. Ja. Aber wir sind schon bei anderthalb Stunden fast.
Okay.
Deswegen sind wir jetzt, glaube ich, auch mit dem ersten Teil durch. Wir gucken jetzt nochmal raus, Freddy. Es ist in Strömen am Regnen. Ich habe eben nochmal ins Wetter geguckt. Wir haben 99% Regenwahrscheinlichkeit. Gehen wir noch fischen oder gehen wir nicht fischen?
Du, ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal auch in den Tidenkalender rein, schauen die Wasserstände uns an. Wir können ja auch schon mal hinfahren ans Wasser und mal gucken, ob die Spots, wo wir angeln würden, ob da irgendwie auch schon 20 Angler stehen. Ich glaube nämlich heute nicht. Nee, das heißt, wir sind da, glaube ich, alleine heute. Ja, ja. Und vielleicht haben wir einfach den krassen Spot mit dem Megabarsch. Bei Geil. Dir wäre es der Barsch, ne?
Ich angle nicht auf Zander. Also du kannst mir gerne zeigen, wie das geht.
Wobei, für Barsche braucht man eigentlich Sonne, weißt du?
Ja, ich bin ja Barschprofi, wie du vielleicht weißt.
Ja, gar nicht.
Aber ich fange auch bei so einem Wetter Barsch an.
Du fängst auch bei so einem Wetter
an? Ja, ja.
Wir können das auf jeden Fall probieren. Also,
ich glaube, ich werde ein bisschen weniger angeln können, so weil ich ja irgendwie auch die Mikrofonierung halten werde, weil wir werden euch mitnehmen. Und ihr seid dann im nächsten Teil noch mit dabei, wenn ich mit Freddy am Wasser bin. Ansonsten, Freddy, schon mal vielen Dank. Jetzt geht's gleich raus.
Ja. Vielen Dank an dich, dass ich hier meinen ganzen Kram hier erzählen darf oder soll. Oder?
Ist ja sehr interessant. Wie gesagt, wir müssen vielleicht nochmal so eine extra...
Die Faulenz-Geschichte.
Nicht,
dass ich mir zu viel Feinde mache in Deutschland hier.
Nee, genau, ist doch scheißegal.
Scheint mir auch
scheißegal. Wer fängt, hat recht, ne?
Ja. Nee, wer fängt, der fängt, hat noch lange nicht recht. Der fängt. Der weiß noch nicht, warum er fängt.
Ach so, okay.
Sag ich immer.
Ja, das ist auch interessant. Vielleicht machen wir auch noch mal das große Angler-Latein Lexikon mit Freddy Harbour. Gut, dann hört ihr uns gleich weiter im zweiten Teil.
Ja, und wie schon angekündigt, war ich mit Freddy leider nicht mehr fischen an diesem Tag und das Aufnehmen draußen hat auch nicht funktioniert. Also wir waren los, wir haben aber gnadenlos abgeschneidert bei mega kalten Temperaturen, bei absolutem Dauerregen, 99% Regenwahrscheinlichkeit, es war völliger Müll. Naja, wir haben es dann aber endlich geschafft, genau ein Jahr später zusammen fischen zu gehen. Freddy und ich waren mit dem Boot unterwegs und Freddy hat genau das, was er hier in den letzten anderthalb Stunden erzählt hat, umgesetzt. Wir haben einfach völlig kranke große Barsche gefangen. Ich habe innerhalb der ersten Würfe meinen Barsch-PB auf 44 cm hochgeschraubt. Freddy hat nochmal eben 47er verhaftet. Und als es dann an seine Königsdisziplin des Zanderangeln ging, war dann sowieso alles klar. Dann hat der Typ mal eben 5 Zander gefangen auf einem Platz, beziehungsweise an 2 Plätzen. Und davon war auch nur einer unter 70 und 2 über 80. Also völlig kranke Geschichte. Die ganze Story dazu könnt ihr auf dichtamfisch.de nochmal nachlesen. Könnt euch auf jeden Fall da auch die Fotos von unserer Session angucken. Dann gewinnt ihr auch nochmal einen kleinen Eindruck davon, wie es aussieht, wenn Freddy richtig abliefert. Zum Abschluss möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und euch die Chose komplett reingezogen habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, die ihr gerne mal bei uns hören möchtet, wenn ihr selber glaubt, ihr habt was Geiles zu erzählen oder wenn ihr jemanden kennt, sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns über Instagram, Facebook oder kommentiert bei uns auf der Website www.dichtamfisch.de. Wenn ihr einen kleinen Einblick hinter die Kulissen haben wollt, dann folgt uns auf Instagram dichtamfisch oder mir persönlich. Ich heiße da nämlich Internet8000. Da erfahrt ihr dann auf jeden Fall auch als erstes, wenn es eine neue Episode gibt oder wenn ich auf dem Weg bin zu irgendjemandem, um eine neue Episode aufzunehmen. Also, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal beim Dicht am Fisch Podcast.